Und damit willkommen zurück zu einer weiteren schön geschminkten Folge von
Too Old to Die Young, Kultur über und unter der Gürtellinie mit
brav Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Einen schönen guten Tag.
Na, oh Barbie, dein zartes Stimmchen heute.
Ne? Das ist ja so, ich klinge langsam wie mein großes Vorbild Harvey Fierstein. Ja. Ich arbeite daran.
Barbie ist ein bisschen erkältet.
Also es geht, ja, schon,
geht
wieder.
Schon wieder, ne?
Ja. Ja. Aber garstig. Also ich lag echt eine Woche flach. Das habe ich ja selten, dass ich so richtig krank bin. Und ich finde, man hat auch tatsächlich über Corona so ein bisschen vergessen, wie garstig Erkältungen sein können. Du,
alles Mögliche hat man über Corona vergessen. Ich komme gerade von meiner ersten Darmspiegelung, war auch nicht schön. Wobei ich jetzt auch verstehen kann, dass Propofol ein geiles Zeug ist. Sie haben alle möglichen Sachen scheinbar mit mir gemacht.
Den aber ich Nachbarn hab ja haben sie wieder gefunden.
Nichts davon mitgekriegt. Und als ich aufwachte, dachte ich, es wären gerade 10 Sekunden rum. Und hörte, wie sich der noch behandelnde Arzt, also steckte noch irgendwas in mir,
übergibt. Mit
der Krankenschwester. Nee, die haben über Kochen geredet.
Ach so.
Also die machen dann, das so ein nach
Darms,
der andere.
Sie so inspiriert zu Lasagne.
Die haben über Essen geredet, das fand ich so unfassbar.
Pasta Arrabbiata.
Ja, aber überleg mal. Das heißt, dass die da wirklich überhaupt nicht drauf achten, was diese Kamera da zeigt.
Das stimmt überhaupt nicht.
Also ich fand das schon krass.
Ich habe ja, also machen sie das dann noch mit so einem Rohr?
Ich habe mich gewundert, ich habe also mit so einem Rohr, glaube ich nicht, die schieben da so eine kleine
schieben
Kamera
so Staubsaugerrohr rein. So eine Kamera.
Ja, aber normalerweise
wirst du aufgepustet.
Also zu der Zeit, wo
und
ich das
aufgepustet, genau.
Ach so, so machen sie das heute. Zu der Zeit, wo ich das im Zivildienst gemacht habe, kriegst du immer so ein
doch noch erkältet.
Kriegst du immer so ein meterlanges Eisenrohr eingeführt und da schoben sie dann die Kamera durch, aber das ist auch 30 Jahre her, die Technik ist wahrscheinlich ein bisschen weiter, hoffentlich.
Man merkt gar nichts und Propofol ist ein geiles Zeug. Ich muss einer stadtbekannten Drag Queen zustimmen, die das ja
Michael immer Jackson
Tage.
Ist eine stadtbekannte Drag Queen.
Nein, aber wir haben ja eine Kollegin von uns, die 3 Tage der Woche auf aus dem Charité geschmuggelten Propofol steht.
Das lassen wir jetzt einfach.
Okay, du meinst wirklich Propofol. Das erzählst du mir nachher mal. Okay, da bin ich gespannt.
Das lassen wir jetzt einfach so stehen.
The tea is piping hot, as you can tell.
And it's dripping.
Ich fand's auf jeden Fall toll.
Wahnsinn.
Dripping out of every asshole.
Ja. Ja.
Wo wir beim Thema? Sind wir beim Thema?
Also wir sind noch
eigentlich
sind
nicht.
Bei verschiedenen Themen, habe ich das Gefühl gerade.
Wir sind bei einem Thema.
Wir sind bei körperlichen Gebrechen. Körperlichen Gebrechen. Apropos.
Apropofol.
Nein, wir sind bei Kulturgenuss, was nur diese Stadt uns bieten kann. Und wir wollen den Rest der Republik damit beglücken, einen kleinen Einblick zu kriegen in die großen Genüsse.
In den Darm von Tatjana
auch. In die großen Genüsse, in die Kameras vordringen können. Unter anderem mein Darm.
Ist dein Darm ein großer Genussschatz?
Weißt du, was das Tolle war?
Also,
erstens,
nicht für Sie.
Es wurde nicht irgendwas entfernt. Es war alles rosa und jungfräulich, so wie es sein soll.
Naja, kein Verkehr, immer nur Einbahnstraße.
Ja.
Ja.
Gut.
Sowas kommt von sowas.
Ja. Andere haben irgendwelche anderen komischen Sachen, die da rausgezopft werden.
Ich will nicht wissen, was man bei mir finden würde. Also. Ne?
Insofern bin ich ganz zufrieden. Das alles war der eine gemacht. Kameragenuss und der andere war die, soll ich sagen,
Berlinale.
Die Darmspiegelung der Filmwelt.
Ja. Ich habe heute mit meinem Bruder, mein Bruder hat jetzt Insta, das ist total süß, weil wir schreiben uns jetzt immer auf Instagram und ich lieb's. Der hat mich heute gefragt, weil ich ihm von der Folge erzählt habe, und hat gesagt, warum eigentlich Berlinale? Und weil für ihn stellt sich das so dar, das kann ich auch verstehen, dass das einfach nur Glitzer, Glamour und roter Teppich ist. Und ich habe dann so drüber nachgedacht und habe dann selber zum ersten Mal mich gefragt, warum eigentlich Berlinale? Und da ist mir so klar geworden, okay, es geht also wohl darum, dass Filme, die sonst keine Öffentlichkeit haben würden, weil sie kein großes Studio-Backing haben, einer Audience zugeführt werden, die sonst diese Filme gar nicht sehen könnte, ne?
Ja.
Dass sie die im Kino gucken können, darum geht's. Und das Schöne ist ja, dass ganz Berlin eigentlich die Leute, die Bock haben, die interessiert sind, also einfach geile Filme im Kino bei sich gucken können, die da sonst nicht hinkommen.
Und jeder prätentiöse Schnösel kann für 2 Wochen lang so tun, als wäre er der geile Scheiß. Weil er sich irgendwelche isländischen Western anguckt.
Okay.
Man findet Filme, die sonst
thing,
nie
oder?
Ins Kino kommen.
Ja.
Genau.
Okay.
Das ist das Tolle daran.
Okay.
Und auch toll ist, wenn man Zeit und Geld hat, dass man wirklich eine Woche jeden Tag 4 Filme am Stück hintereinander so weggucken kann. Und das gibt dann so ein Gefühl, was ich eigentlich nur aus dem Kölner Karneval kenne. Man schläft oder man ist im Kino. Man schläft oder man ist im Kino. Es gibt gar nichts anderes.
Betreibst du das so exzessiv normalerweise?
Hatte ich zweimal. Nee, und zweimal erst.
Aber weil du in der Jury warst oder weil du das wirklich wolltest?
Gar nicht, weil ich akkreditiert war und umsonst in jeden Film reinkam. Ach so, okay. Und das war eine tolle Woche, weil du, dein Lebensrhythmus eben nur aus Filmen besteht und Essen und Schlafen. Und das ist schon was Besonderes.
Aber du warst in der Teddy-Jury.
Ich war nie in einer Jury, sondern ich habe viermal Juries organisiert und begleitet. Mhm. Und das sind bizarre Wochen, weil du einfach teilweise 6 sehr unterschiedliche Filme an einem Tag guckst, von morgens um 8 bis abends um 11 und zwischendurch glücklich bist, wenn du Zeit zum Essen hast, und spätestens ab Tag 5 ist man eigentlich komplett besinnungslos.
Kann man das, verläuft das da nicht ineinander? Kann man die Filme wirklich nur auseinanderhalten?
Weil die Filme sind so, das, was dabei passiert, ist ganz merkwürdig. Nämlich die guten Sachen werden besser und die schlechten Sachen werden wirklich so, dass du denkst, ich kotze im Strahl. weil du, das ist so wie, wenn
ich
du.
Ich kack dir in den Hals, du.
Das ist so, als ob man Hochleistungssport trainiert.
Ja.
Deine,
können wir ja alle mitreden.
Deine,
ja,
auf jeden Fall.
Deine, ja. So deine Geschmacksnerven werden einfach deutlich sensibler.
Ja.
Und also es gab nur bei 2 von den 4 Juries am Schluss echte Kämpfe am Jurytisch. Also wo es dann darum ging.
Physical.
Echte intellektuelle und Kulturkämpfe um den jeweiligen Gewinnerfilm.
Denk mal an Gina Lollobrigida, die damals sich als Präsidentin von dem Urteil der Jury distanziert hat.
Das war der Stammheim-Film, oder?
Ja, das war ein Riesenskandal zum Beispiel. Normalerweise wird das hinter verschlossenen Türen, werden die Kämpfe geführt und nicht vor der Weltpresse.
Okay, Kristen Stewart war ja Präsidentin der Jury, glaube ich.
Genau.
Oder der ganzen Filmfestspiele.
Und sah so schlecht gelaunt aus wie immer.
Well, that's what she does.
Schlimme Klamotten.
It's her look. Ja. Aber die wurde dafür gelobt, dass sie das gut gemacht hat.
Das hat sie wohl auch sehr, sehr, das hat sie inhaltlich wohl auch sehr gut gemacht, wobei ich mit dem, was sie dann zum Schluss als Hauptpreis ausgegeben haben, überhaupt nicht einverstanden
bin. Wer hat denn gewonnen?
Ein französischer Dokumentarfilm über ein Schiff in Paris, auf dem Leute mit mentalen Beeinträchtigungen behaust sind, ein Dokumentarfilm.
Ja. Nee. Das war schon eine einfühlsame Begleitung, aber es war halt ein Dokumentarfilm. Das heißt, die fiktionalen Stoffe waren so schlecht, dass sie nicht gewonnen haben. Und das heißt auch wiederum, dass der Wettbewerb eigentlich diesmal schwächer war als das Nebenprogramm.
Also das war aber auch es gab 2 Dinge, die mich echt, also ich habe 3 Wettbewerbsfilme gesehen. Und von, ich glaube, insgesamt 12 oder 14 oder so.
Ja.
Und 2 davon waren auch richtig doll, wo ich davor saß und dachte, wer hat das denn eingeladen?
Okay. Jetzt ist aber der lockere Einstieg ist ein bisschen von uns weggaloppiert, weil ich so viele Fragen gestellt habe, ist meine Schuld. Ich entschuldige mich an dieser Stelle bei unseren ZuhörerInnen.
So investigative.
Yes, ich bin einfach.
Barbie trägt übrigens ein Nirvana-T-Shirt und spielt sich nebenbei immer ein bisschen an den Nippel.
Das muss ich machen. Wir sind schlanker als sonst, deswegen muss ich immer so ein bisschen reinkneifen und gucken, ob sie noch da sind. Meine Trainerin, ich muss ja immer Fotos schicken, jede Woche, hat gesagt: Guck mal, da kommen Brustmuskeln raus. Nicht so, nee, sind Implantate. Aber schön, dass man sie mal wieder sieht. Ja, hi. Eigentlich wollten wir ein Spielchen spielen. Ne? Yeah. Wir spielen noch immer kleinere, heitere Spielchen. Und weil Kate Blanchett ja so ein Berlinale Urgestein ist, die gehört ja irgendwie dazu. Ne?
Sie war auch dieses Jahr wieder da und dieses Jahr wieder wunderbar.
Ja.
Hatte ein komplett neues Gesicht, immer schön.
Ich finde das schön.
Ja, es ist schön, es ist ein schönes neues Gesicht, aber es ist ein neues
Gesicht. Aber es ist ja immer nur gespritzt bei ihr, sie operiert ja nicht, glaube ich.
Ja.
Es ist ja immer nur gut gespritzt und gut gezurrt und getackert. Ja. Wir spielen heute, welche Kate Blanchett-Figur wären wir, wenn wir uns das aussuchen könnten, mal für ein paar Tage.
Aus dem ganzen Oeuvre.
Oeuvre.
Ja.
Oeuvre.
Oeuvre.
Also nicht die Hobbit-Queen da, das war ja nun ein Tiefpunkt, oder?
Nein.
Als weiße Gestalt an der Klippe
als
zwischen
Unsterbliche, Orks. Nee. Als Unsterbliche zwischen sehr schönen Menschen.
Langweilig. Nee, okay. Also so eine dämliche Rolle, wie kann man das annehmen? Ne? Aber die braucht auch manchmal Geld. Damit kannst du dann wieder ein halbes Jahr irgendwie Theater in Australien spielen.
Aber von dem 2-stelligen Millionenbetrag kann man vielleicht ein halbes Jahr im Theater spielen. Ja, ich fange mal an, weil ich habe es gerade gestern erst gesehen mit der Wildemann, nachdem ich hier einen doppelläufigen Einlauf bekommen habe nach der Disney-Folge, weil ich gewagt habe zu behaupten, dass bin mir gar nicht so sicher, ob ich so behauptet habe, aber so wurde es auf jeden Fall wahrgenommen, dass der Cinderella, der erste Cinderella-Live-Action-Film, der mit Billy Porter und Camila Cabello war, was natürlich überhaupt nicht stimmt, denn es gibt eine wunderbare Verfilmung mit Cate Blanchett als böse Stiefmutter von 2000 irgendwann.
Von Kenneth Branagh.
Ja, Kenneth Branagh hat Regie geführt und der ist wirklich fantastisch gut. Und ich will sie nicht sein in dem Film, aber ich will alle ihre Kostüme haben und darin so aussehen.
Das mit dem großen grünen Hut
ist Alter, fick mich sideways. Die hat, das ist alles so 50er Jahre Dior-Silhouette, die ist eingeschnürt, wirklich so nur ein Körnchen. Und dann hinten raus so riesig groß aufgetufft und ganz lang und walla walla und sehr elaborate Haare, alles so ein bisschen 50s. Ist wunderschön. Und sie ist natürlich wahnsinnig böse und zickig und so ein bisschen ordinär zwischendrin. Wenn sie getrunken hat, lacht sie so ganz, ganz hässlich. Und da fällt einem dann auch wieder auf, dass sie zwischendrin, wenn man sie im Profil sieht, hat sie eine ganz schöne Nase. Das denkt man ja sonst immer nicht. Ne? Ich denke die immer, ich sehe die an und ich sehe so elfengleiche über die Nase Schönheit.
Von der nachgedacht.
Und dann sehe ich sie im Profil und denke mir so, das ist doch eine von uns.
Ja, ja.
Ein Mädchen aus dem Volke. So, nein, aber ganz toll. Ich würde sehr gerne die Garderobe haben und darin so aussehen wie sie, deswegen ist es die.
Ups. Ja, also ich wäre, glaube ich, nicht gerne Cate Blanchett im wahren Leben. Das ist, glaube ich, sehr anstrengend. Sie ist ja außerdem auch irgendwie eine Elfenkönigin und hat einen Hobbit geheiratet. Wer mal Bilder von ihrem Ehemann googelt, wird wissen, was ich meine.
Bestimmt sehr dankbar.
Ich glaube, ich wäre gerne Cate Blanchett in Ocean's 8.
Ich weiß nicht mehr, wie sie da aussieht.
Da spielt sie eine motorradfahrende Lesbe.
Ach.
Mit geiler asymmetrischer Figur, Frisur, schöner Lederjacke. Asymmetrische Figur ist auch schön.
Auch schön.
Und ihre beste Freundin ist Sandra Bullock. Ich glaube, das wäre ganz vergnüglich.
Ja.
Und sie ist die Einzige, die am Schluss trotz mehrerer Millionen irgendwie relativ normal bleibt und auf ihre Harley steigt und die, ich glaube, es ist der Highway Number One, den sie da runterfährt, also zwischen L.A. und San Francisco.
Ach so, den.
Und das ist, glaube ich, das wäre, glaube ich, ganz geil. Und außerdem ist sie diejenige, die den ganzen Laden da schmeißt und das High Crime mitorganisiert. Das wäre, glaube ich, auch meins. Und sie ist die ganze Zeit so gelassen und cool. Und ja, yeah, I like that.
Finde ich gut. Ich habe, glaube ich, in einer der letzten Folgen über den Film gesprochen, Blue Jasmine.
Jasmine, ja.
Und da spielt sie ja so eine verstörte Blanche DuBois 2 aus Endstation Sehnsucht. Also eine Hochstaplerin mit einem flatternden Nervenkostüm, immer auf dem, kurz davor in der Ehrenanstalt zu landen und nach außen hin aber trotzdem immer schick und reich, aber in Wirklichkeit ein Wrack. Und das kommt mir natürlich total entgegen, dass man versucht, die Fassade
geistig instabil bist.
Absolut. Man versucht, die Fassade mit äußerster Kraft aufrechtzuerhalten, aber man scheitert jeden Tag. Also ist mein Leben.
Und versinkt am Ende auf einer Parkbank in einem Chanel-Kostüm in Selbstgespräch.
So ganz genau. Man wird zu so einer komischen Alten, die da
Tauben füttern, die gar nicht da sind.
Genau. Das ist meine Zukunft. Insofern passt das sehr gut.
Gegenwart,
und da
Baby.
Sind sie auch, ja, Gegenwart. Eigentlich schon. Insofern passt das schon.
Geil.
Ja. Aber ich bin sowieso kein Riesenfan. Also sie ist die beste Schauspielerin ihrer Generation, wird jetzt aber gesagt.
Nee.
Ja, aber ich bin immer noch Generation Meryl.
Toll.
Und
ja.
Sie wird dieses Jahr den Oscar gewinnen. Warum,
ja,
das
natürlich.
Erklären wir dann später.
Ja.
Ich finde sie toll.
Ja, sie ist
aber
irgendwie toll. Aber sie ist,
ich finde sie schön anzuschauen und sie spielt toll und so. Aber ja, es ist
meine Frage,
macht
ist,
mich nicht nass.
Nee,
um
mich auch nicht.
Mit Mandy zu sprechen.
Mich schon. Meine Frage ist, wie macht man das alles? Also wie kriegt man 4 Kinder und so viel Talent und 3 Filme im Jahr alles unter einen Hut? Ist mir nicht
also
begreiflich.
Nannies, würde ich sagen. Gute Assistenz.
Und dann macht sie das immer ganz schlau, Hollywood-Knaller, und dann spielt sie wieder ein bisschen Theater und so. Also die ist, glaube ich, die hat eine Farm und die ist happy, wenn sie ihre Schafe scheren kann und so. Das holt die wieder, das erdet die dann wieder runter. Und der Mann ist ja eben, wie gesagt,
ich kann
so
mir
ganz
nicht vorstellen,
normalo.
Dass irgendein Mensch, geschlechtsunabhängig, der so viel arbeitet und so einen Vertrag auch mit dem Ruhm hat, wie sie den ja nun hat, auch wenn sie irgendwie so tut, als wäre das alles nicht so, ne, dass das
ja, die hat eine Armee
die
von
Kinder,
Leuten.
Natürlich,
ja.
Dass die Kinder irgendwann in ihren Autobiografien erzählen würden, das war total schön und ich habe meinen Elternteil die ganze Zeit gesehen und ich hatte ein tolles Zuhause.
Also meine Lieblingsgeschichte über Cate Blanchett ist über die mit den Schweinen. Sie hat ihren Kindern, als sie noch klein waren, irgendwann 2 Schweine gekauft, weil sie dazu anhalten wollte, irgendwann zu lernen, wo ihr Schinken herkommt. Und dann hat sich aber die gesamte Familie in diese beiden Schweine verliebt und sie sind zum Schluss nicht geschlachtet worden. Sie sind inzwischen wahrscheinlich tot, Schweine wären nicht so wahnsinnig alt. Aber diese beiden Schweine, weil sie geräuchert, diese Schweine, weil sie geräuchert werden sollten, hießen Benson und Hedges, was ich sehr schön finde.
Ja, Humor hat sie wohl. Ich will nach wie vor, wir müssen irgendwann, bei uns läuft das manchmal so, dass wenn wir nach neuen Themen für Folgen suchen, ganz oft läuft das so, dass wir einfach einen Film haben, über den wir gerne reden wollen und uns dann daraus eine Folge stricken, ein Folgenthema stricken. Und ich möchte nach wie vor immer noch wahnsinnig gerne über Notes on a Scandal irgendwann reden.
Ich werde dafür eine Folge finden.
Ja, wir werden
die passt. Finden. Weil das ist ein Film, den ihr gesehen haben müsst, meine lieben Leute da draußen.
Aber nicht unbedingt wegen Frau Blanchett, sondern wegen Frau Dench, ja.
Und
ja,
wegen des Buches.
Die eine böse alte Lesbe spielt.
Oh, aber toll.
Ja.
Böse alte Frau, ja. Aber toll, toll.
Okay, das machen wir ein anderes Mal.
Heute das Bewertende, geht's Beobachtende, Beschreibende.
So, ja,
toll.
Wir sind ja immer noch beim Thema Berlinale.
Ach.
Und Barbie darf jetzt über was reden, auf das sie sich mehrere Jahre gefreut hat. Ob sie Bitte? Das immer noch tut, darf sie gleich klären. Wie war denn der Schwarm, mein Schatz?
Ach,
du ahnst es nicht.
Die ersten drei Folgen liefen nämlich als Premiere.
Die ersten sechs Folgen sind draußen, mein Schatz.
Ja, ja, aber die ersten drei Folgen liefen als Premiere auf der Berlinale drei Tage, bevor sie in der Mediathek standen oder so. Ja. Wie fanden wir es denn?
Fangen wir mit dem Buch an.
Ich fange mal mit dem Buch an. Das Buch war damals, wir stellen jetzt alle fest, alle Menschen, mit denen ich kommuniziere über diese Serie, was sehr viele Leute sind, weil ich zweimal was dazu auf Instagram gepostet habe und ich kriege sehr viel Feedback, weil alle so ein bisschen, also ich erinnere mich dunkel an das Buch und wir fanden das alle wahnsinnig spannend. Ja. Und das ist so, das war ein Cultural Reset in Deutschland. Wir alle haben dieses Buch gefressen und waren
vor 20
Jahren und waren total aufgeregt.
Ja.
Dann kam der Tsunami, was ja dem Ganzen noch irgendwie, ne, das machte das alles so seltsam real und greifbar und man dachte sich irgendwie, um Gottes Willen, what is this? Also ne, es war alles sehr, sehr irgendwie intens.
Ja.
Und gut, jetzt sind 20 Jahre vergangen, wir haben viele andere Bücher gelesen, wir haben viele andere Filme geschaut, wir sind deutlich gewachsen, lalala, klar. Der Stoff an sich erzählt sich schon nicht mehr so spannend, wie wir es damals empfunden haben, habe ich das Gefühl. Aber auch, es ist einfach, ich meine, das Ding ist damals, man merkt beim Lesen, dass Frank Schätzing das ganz eindeutig mit dem Hintergrund geschrieben hat, dass das irgendwann eine Hollywood-Produktion wird. Das merkst du beim Lesen des Buches schon. Also da sind Sachen
filmisch geschrieben,
aber auch sehr amerikanisch.
Oder wie die Buchkritik damals gesagt hat, das Buch zum Film, ohne dass es den Film gibt.
Very that. Das merkst du halt einfach, ne? Dass er beim Schreiben schon drauf spekuliert hat, alles klar, wer kauft die Rechte hier, ich hätte gern ein paar Millionchen. Und gut und schön, ne? Wir haben das, so habe ich mir das auch vorgestellt. Ich hätte das gerne sehr groß inszeniert gesehen. Uma Thurman hat damals 2005 oder so die Rechte gekauft. Und wir dachten, das geht alles in die richtige Richtung. Dann ist ja ewig gar nichts passiert. Und jetzt ist es eben so ein bisschen so eine blutleere Kiste geworden, finde ich. Ja. Also es ist nicht genug Geld für CGI offensichtlich da gewesen, um das so actionreich und mit dem richtigen Bodycount zu inszenieren, den das Buch hatte.
Offensichtlich nicht. Der Tsunami hat einen Leuchtturm verschlungen.
Ja,
und die Szene war 30 Sekunden lang.
Ja. Und auch so, ne? Also es wird dir eher erzählt, dass die Orcas das Schiff angegriffen haben und dann siehst du so einen toten Orca da liegen. Warum ist der denn so verbeult? Der hat ein Schiff angegriffen. Ach so, weißt du? Also
das ist schon traurig.
Den eigentlichen Angriff sieht man dann so von unten gefilmt im Wasser, wo so ein Wal mal so ein Boot zerdrückt.
Und
aber ja,
Nebel, damit man nicht sieht, dass die in so einem kleinen Teich schwimmen, nur in so einem Studioteich.
Ja,
das ist schon ein bisschen
peinlich. Aber Leute, das Ganze hat 40 Millionen Dollar gekostet. Ja, oder Euros.
Meine linke Titte hat 40 Millionen Euro gekostet.
Ja, also
und
wofür?
Ich finde, und das sind 5 Millionen Euro pro Folge. Wo?
Ja, wo?
Genau. Also,
wo?
Das Holzäpfel, wie Lars Häufer Umlauf, wie auch immer der Mensch heißt, ne, im Vorspann stehen darf und gesagt, also der hat vielleicht vier Sendeminuten insgesamt in dieser Serie.
Und guckt
auf den Bildschirm die Zahlen vor.
Ja, mehr passiert auch nicht.
Wie die Hälfte des Casts die
und
ganze
hat sich
Zeit.
Aber schön in den Vorspann.
Gucke Leute dabei zu, wie sie etwas angucken.
Ja, hat sich in den Vorspann für jede Folge schreiben lassen. Wahrscheinlich war das Teil der Verhandlung. Aber ja ich meine, Lars Häufer Umlauf liest Zahlen vor und steht im Vorspann und hat sicherlich ein Drittel der Gage hat das Budget verschlungen.
Und die Fassbinder-Oma, die ist auch fehl am Platz. Die
Barbara Sukowa ist großartig, aber Barbara Sukowa hat nichts zu tun.
Die sitzt auch nur da und erzählt. Also es ist
langweilig. Die sitzt das da, Problem, muffelt Leute an oder guckt sich auf Sachen irgendwelche, auf Bildschirmen irgendwelche Sachen an.
Und versucht dann entsetzt zu gucken. Und das ist schwer. Und das Problem ist, dass diese Serie zu lang ist für das Buch. Also das Format Serie, die ziehen so die Zeit und dadurch sind so viele Leerstellen und dadurch wird es so langweilig. Das ist die Serie.
Ich habe das geliebt an dem Buch, dass das Buch so wahnsinnig gut recherchiert war. Also dass du, wie damals auch bei Dan Brown und so, das war ja so ein Trend, dass man beim Lesen wissenschaftliche Dinge so erklärt bekommen hat, dass man sich klug gefühlt hat. Ne, das war ja so ein Ding. Und das hat Schätzing ja auch gemacht und das war toll beim Lesen. Das haben sie aber, also entweder es hat sich nicht übersetzt aufs TV-Ding, weil man keine Doku draus machen wollte, oder es war zu langatmig oder was auch immer, es hat zu viel Geld gekostet, I don't know. Aber das Gefühl hast du halt nicht. Du hast das Gefühl, du schaust Wissenschaftlern dabei zu, wie sie relativ schnell Entscheidungen treffen, die dann, ne, muss man halt dann irgendwie verstehen.
Es ist wahnsinnig.
So. Und da fehlt aber auch dann die Spannung.
Total. Ich verstehe, die Spannung fehlt aus einem simplen Grund. Nämlich, es ist wahnsinnig schlecht gebaut und wahnsinnig schlecht geschrieben. Es ist wahnsinnig dialoglastig, es wird dir alles erklärt, es wird dir kaum was gezeigt. Hm. Leute reden über Dinge, die du eigentlich zeigen müsstest.
Der Orca.
So, der Orca zum Beispiel. Und echt, irgendwie, diese Folgen sind 45 Minuten lang. Jeder kann jetzt irgendwie 5 Millionen durch 45 Minuten teilen und dann ausrechnen, was die für so eine Minute ausgegeben haben. Das sieht man einfach nicht. Nee, das ist nicht da. Und ich frage mich, wo so dieses Geld hin ist.
Also gerade eine Serie, die so viel mit dem Meer zu tun hat und du siehst kein anständiges Blau in dem ganzen Ding. Alles ist so entsättigt grau die ganze Zeit.
Das ist ein weiteres Problem. Nämlich, dass ich habe mich schon beim Angucken der ersten Folge gefragt, who the fuck color graded that?
Na, das war ja eine bewusste Entscheidung sicherlich, das so zu graden.
Ja, aber es ist dann einfach auch eine total falsche Entscheidung. Ja, weil es sieht so unaufregend, also jeder Dokumentarfilm auf irgendwie National Geographic sieht spannender und interessanter aus als das.
Das Schönste war, wie die Wale geschlafen haben und das hätten sie auch woanders zeigen können.
Yeah. So, kleine Nebenno, also irgendwie, I really didn't like it.
No,
und kleine Neben, aber der schönste Mann in dem ganzen Ding, nämlich der
Native American.
Der Native American, Hot. Der hat einen fantastischen queeren Film draußen aus dem letzten Jahr, den man auch in Deutschland gucken kann. Der heißt
Wildhood.
Wildhood und ist wirklich, wirklich wunderbar. Der Mann heißt Joshua Odick.
Hat er da auch lange Haare?
Der hatte auch lange Haare und es gibt eine wunderbare Sexszene und man sieht auch seinen niedlichen kleinen Arsch, wie er irgendwie so
auf
und ab wippen. Aber das ist nicht das Tolle an dem Film, sondern der Film ist ein wunderbares Teil. Wildhood kann man in Deutschland auf Video on Demand gucken. Solltet ihr alle, wenn das ist, was von dieser Serie übrig bleibt, dann ist das auch in Ordnung.
Und der Arsch von dem Fischer. Von dem Gestorbenen.
Von dem Blöden.
Ja.
Das ist ja auch das Schöne. Ich meine, gut, das war im Buch nicht anders, aber bis auf die paar Hauptcharaktere, die sich nicht schnell rauskristallisieren, weil die Leute nicht charismatisch genug sind, dass man sie als Hauptcharaktere erkennt, was ja auch so ein Ding ist, ne? Die sind, am Anfang ist das alles eine grau gegradete Flut von Menschen und Namen, die man
von europäischen Nicht-Gesichtern.
Und ne, ständig geht irgendjemand unter oder ist dann halt irgendwie so, dann bist du so, ach, Sigurds Dummeselsohn ist gestorben, dann bist du so, Gott, welcher von den grauen Leuten war das jetzt? It's hard, also
und ich denke die ganze Zeit, du musst Barbara Zuckerwas Gesicht erstmal so filmen können, dass es langweilig ist. Da muss man sich wirklich viel Mühe geben.
Das Schöne ist, dass ich lag jetzt eine Woche krank da nieder und habe mich mal nochmal so quer geschaut. Ich habe das Gefühl, ich habe Netflix ausgeschaut, ich habe Amazon ausgeschaut. Ich habe jetzt Wow gekauft, damit ich mit Joko The Last of Us auf Deutsch gucken kann. Das haben wir jetzt auch durchgeguckt. By the way, wie schön.
Die dritte Folge von The Last of Us ist die beste Stunde Fernsehen des diesjährigen.
Also mindestens. Es ist wunderschön erzählt, aber da reden wir an anderer Stelle nochmal drüber. Aber ich habe mich jetzt nochmal so durchgeschaut. Es gibt momentan nicht so viel aufregendes Fernsehen, Neues, finde ich.
Deswegen geht man zur Berlinale. Und deswegen guckt man Kinofilme.
Aus der Verona-Moderationsschule.
Ja, deswegen guckt man Kinofilme, die hoffentlich demnächst bei uns ins Kino kommen. Und bei uns habt ihr zum ersten Mal von ihnen gehört. So geht das nämlich
Oder auch hier. Schon im Kino sind.
Oder schon im Kino sind. Aber ich fange jetzt an mit einem, der definitiv noch nicht im Kino ist.
Ja.
Soll ich?
Bitte.
Mit meinem Zweitbesten. Meinen Besten halte ich noch zurück.
Und ich erzählst du uns den später in der heutigen Folge?
Ja,
oder?
Alles noch in der heutigen. Ich höre heute nicht auf zu reden. Ich erzähle drei Filme im
Prinzip. Schön, okay.
Aber kurz.
Please do.
Der erste, weil er uns so, weil er so nah an unserem Leben ist, Barbie.
Warte mal, bevor du loslegst. Paul, weil ich jetzt schon ein Säckchen getrunken habe, möchtest du uns die Zigaretten hier rüberholen? Wir rauchen heute mal hier drin wieder.
Ja, Liebes.
Ach, das ist schön, dass man mit einer schweren Erkältung rauchen darf. Ja, das ist eine gute Idee.
Ich arbeite doch an meinem Ziel, wie Harvey Firestein zu werden.
Sie arbeitet daran, diese Stimme zu halten.
Ja, ja, gut. Hol. Ich erzähle trotzdem schon.
Ja, bitte, leg los.
Also, hör zu. Ist auch eigentlich was, wo Paul draußen bleiben kann, weil es ist ein Film über eine Drag Queen.
Minx?
Der heißt...
nein. Minx oder Aya?
Nein. Eine Unbekannte natürlich, also Aphrodite in London ist eine schwarze Drag Queen, die in ihrem Club so der Knaller ist. Wenn die auftritt, dann ist der Laden voll, also im Prinzip wie bei dir früher und bei mir heute. Und wird gespielt von Nathan Stewart Jarrett, kennt keiner. Der Film heißt übrigens Femme.
Und nice.
Ist 99 Minuten lang.
Ist der Film Femme oder Femme?
Femme. Warum weiß ich nicht?
Siehst du, kaum ist er wieder drin, ist er schon wieder am
Klugscheißen.
Korinthenkacken.
Und diese Aphrodite heißt in Wirklichkeit Jules und lebt mit seiner besten Freundin in so einem ganz tollen Apartment und so weiter und so fort. Und tritt also da auf und geht abends vorm Auftritt oder nach dem Auftritt Zigaretten kaufen und wird auf dem Weg so angemacht von so einem Jogginghosen-Super-Asi. Ein heißes Geschleuder.
Ja.
Der Schauspieler, den kennen wir auch aus Pride, der heißt George McKay. Das ist so ein englischer Working-Class-Assi, weißt Geil. Du? So ein rotblonder mit Geil. Dicken Schwanz, der kaum gehen kann vor Samenstrengen.
Der ist so lecker.
Und der ist super heiß. So. Und der guckt die so an und so und sie geht aber Zigaretten kaufen. So. Und dann ist sie in diesem kleinen Späti da in London und dann kommt der rein mit seinen Kumpels. Und weil er nun mit den Kumpels da ist und sie nun da nun steht in Full Drag, muss er natürlich dumme Sprüche machen. Und dumm oder schlauerweise, wie Drag Queens in so einer Situation so sind, macht sie natürlich einen Spruch. Ach so, ja, jetzt fühlst du dich stark, aber eben hast mich noch angemacht. Und geht raus.
Darauf muss er natürlich draufschlagen.
Ja, genau. Und ist dann klar. Schlägt er zu und die Gruppe schlägt also die Drag Queen zusammen. Und die nächsten 3 Monate ist die zu Hause, geht nicht mehr raus und ist echt traumatisiert. Also ist körperlich mehr oder weniger schnell wieder geheilt, aber traut sich nicht mehr im Prinzip auf die Straße. Und das ist die Ausgangssituation. Und nach 3 Monaten wird also die Drag Queen heißt ja Jules, im zivilen Leben ist es halt ein sehr hübscher, schwarzer, junger Mann, der ist dann irgendwann notgeil und geht in die Sauna. Wen sieht er in der Sauna? Den Ficker, den bösen Zusammenschläger, der ihn natürlich nicht erkennt, out of drag. Und dann denkt er sich so, und jetzt mache ich eine Rachennummer, jetzt filme ich den, wie der mich fickt oder irgendwas und stell das online, das ist so seine Idee. Und dann fängt er an, den anzumachen und folgt ihm so zum Auto und so weiter. Und Tatsache, die schieben eine Nummer. Und im Laufe des Films, und damit bin ich schon im Prinzip am Schluss, der Film handelt jetzt davon, wie die Drag Queen versucht eben, den dazu zu kriegen, sie zu vögeln und er das heimlich filmen kann als Rache. Aber gleichzeitig öffnet sich der Assi, der heimlich natürlich schwul ist, als doch verletzlicher Netter und da kommt eine Liebesgeschichte, die natürlich jetzt überhaupt nicht in Kram passt. Und das wird wirklich dramatisch erzählt und man bleibt bis zur letzten Minute dran. Also es ist richtig, richtig spannend und gut und man leidet im Kino mit, dass diese, und da wird, also es wird einem so klar, dass diese Klassenunterschiede, der eine mit seinem ganzen Assi-Hetero-Freundeskreis, die nur Drogen verticken, und die Drag Queen mit ihrem Drag Queen-Background, dass die aus diesen Gründen schon nicht zusammenkommen können, weil diese sozialen Gegensätze so unvereinbar sind. Und das macht es dann auch wirklich ein bisschen traurig. Also es ist ein toller Film,
den
ihr alle gucken solltet, wenn er ins Kino kommt.
Ich finde gerade, also werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Femme heißt er, ne? Ja. Ich finde tatsächlich das spannend. Ich war ja gerade in London im Sommer mit meinem Freund Tim, weil wir da Moulin Rouge geschaut haben. Und das war so eine sehr lehrreiche Geschichte für mich, weil dieses Also wenn man ne, sichtbar queer ist, in Berlin oder in anderen deutschen Großstädten auch, ich habe das in Frankfurt auch schon erlebt, dann ne, passiert einem das doch mal, dass man von einem Menschen mit, sagen wir jetzt mal, Migrationshintergrund irgendwie Bastard oder Missgeburt oder so hinterhergebrüllt bekommt. Und es ist natürlich verführerisch, daraus dann im Kopf zu machen, ah, alles klar, es sind die Menschen mit Migrationshintergrund, die alle so sind und die lehnen uns alle ab. Ne? Also da eine Verallgemeinerung reinzubringen, die irgendwie mit Herkunft zu tun hat oder mit Religion oder mit Hautfarbe. Das dahinterliegende Problem ist ja das Problem von einer Form von Männlichkeit, die einem beigebracht wird, ja, die voraussetzt, dass du eben so bist und dich so verhältst.
Und super toxisch ist.
Genau.
Wer die Stadt verlassen will, das geht in Brandenburg auf jedem Dorf auch.
Aber echt, ja, London war so ein, ich meine, die Engländer haben auch tatsächlich einfach ein Problem mit dieser Art von Maskulinität generell, deswegen ist auch Hooligan Culture da so ein Riesending, massiver als das bei uns ist. Wenn du da irgendwie, ich meine, wir waren in Soho haben wir gewohnt, ne?
Im mittendrin.
West, also ja, im schwulen Mecca. Im schwulen Mecca, im Theater-Dings. Und trotzdem, wenn du da abends um 10 aus dem Restaurant rausgekommen bist und ich hatte so eine Fake-Chanel-Umhängetasche, was meinst du, wie schnell ich gelaufen bin?
Krass.
Weil, ne, die fangen um 7 an zu saufen und dann um 10 haben die tüchtig getankt.
Ja.
Da willst du nicht queer erkennbar auf der Straße sichtbar sein, selbst im West End nicht.
Wow.
Wir sind echt schnell gelaufen. Nicht, dass die uns hinterher sind, aber du hast, wenn du an denen vorbei bist, du hast sofort die Blicke gemerkt und wusstest einfach, das kann hier jetzt eskalieren schnell. Ne, und da hatte keiner einen Migrationshintergrund. Die waren alle blonde, rothaarige, blauäugige, christlich erzogene Briten. Also hi. Und ich habe letzte Woche mit einem heteromännlichen Model drüber gesprochen, der aus England kommt, der auch sagte, du, wie oft ich auf die Fresse bekommen habe in England, einfach nur, weil ich lang, groß und dünn bin. Und die Jungs halt im Alkoholrausch denken, sie wollen sich jetzt mal beweisen und den Jungs einen vormachen. So ganz klar, auch so kommuniziert. Den mischen wir jetzt auf dem Jagen wir mal Angst hin.
Ich bin einmal in Nizza auf Inlineskates diesem Boulevard des Anglais lang gefahren und hatte auch so mein Netzhemdchen an oder so.
Also wenig
und erkennbar schwul. Und dann, ich habe die gar nicht gesehen. Da stand am Geländer sozusagen eine Gruppe junger Männer. Der eine, ich fuhr schnell, ich konnte gar nicht bremsen, tritt einen Schritt sozusagen aus der Gruppe raus, in dem Moment, wo ich da vorbeifahre, und gibt mir so einen Faustschlag ins Gesicht.
Insane.
Und tritt wieder in die Gruppe und alle lachen. Und ich falle natürlich hin, blute. Also da, ich war so fassungslos, dass das so passiert ist. Ich habe die überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich ja gar nicht hingeguckt habe. Also unfassbar. Einfach nur so, weil sie in der Gruppe so, weil sie es können und weil sie gesehen haben, guck mal, da kommt eine Tunte, zack.
Ja.
Also krass.
Aber es ist eine gute Lektion, finde ich, um auch nochmal sich zu verdeutlichen, dass es eben nichts mit Hautfarben zu tun hat oder so, sondern es ist eine Form von Männlichkeit.
Ich würde sagen, es ist ein Bildungsproblem, aber es ist aber gut, das führt jetzt höchstwahrscheinlich
zu weit. Das ist jetzt eine bröckelige, aber schöne Überleitung zu meinem Film.
Oh, Thema Bildung.
Verona Poth war fleißig heute.
zu meinem Berlinale-Film, der auch schon in den deutschen Kinos ist.
Erzähl das doch mit dem Mikro am Mund, dann kriegen wir davon alles mit.
Dieser Film heißt Tar und ist der neue Film von Todd Field.
Lass mich raten, mit Cate Blanchett?
Mit Cate Blanchett, der lange vorher keinen Film gemacht hatte, aber davor, nämlich seit 16 Jahren, aber davor zwei fantastische Filme, die In the Bedroom und Little Children heißen. Und für die er auch schon mehrfach für den Oscar nominiert war. Das ist er dieses Jahr wieder, zusammen mit vielen anderen Leuten aus diesem Film, unter anderem Frau Blanchett. Tar erzählt die Geschichte von Lydia Tarr, einer weltweit bekannten und sehr erfolgreichen Dirigentin.
Real existierend.
Nein, die nicht real existiert, sondern sie ist.
Aber es gibt Dirigentinnen.
Es gibt Dirigentinnen. Frau Tarr ist wahnsinnig erfolgreich. Frau Tarr ist ein EGOT, der Film beginnt damit und das ist eine Qualität, die Frau Blanchett.
Sag noch ganz kurz, was EGOT ist.
EGOT ist eine Person, davon gibt es ungefähr 20 auf dem Planeten, die alle großen Entertainment-Preise gewonnen hat, also einen Emmy, Grammy, einen Oscar, Grammy, Tony, einen Tony und einen Oscar. Und der Film spielt in Berlin, weil Frau Tarr die Chefdirigentin der Berliner Philharmoniker ist. Und
gedreht in Dresden.
Aber gedreht in
Dresden. Ich weiß es nicht genau, warum.
Aber gedreht in Dresden. Vielleicht hat Sachsen Geld dazu getan. Wir wissen es nicht genau. Und oder vielleicht.
Egal.
Also nicht alles in Dresden, weil das Amüsante ist. Es gibt eine Szene in einer Schule in diesem Film und das ist die Schule aus Coming Out.
Ja,
also sie haben
joggt in Kreuzberg am Kanal.
Und sie joggt in Kreuzberg am Kanal. Sie joggt in Kreuzberg auch so, dass man denkt, wie haben wir denn das jetzt gemacht, dass wir von Kreuzberg in den Tiergarten gekommen sind? Aber
die Sprünge sind toll. Also, sie fährt über den Potsdamer Platz und zack ist sie am Kuhdamm. Also der nächste Schnitt ist, sie dreht um die Gedächtniskirche.
Ja, egal. Also für Berliner ist der Film ein geografisches Puzzle. Ja. aber insgesamt ist der Film ein Puzzle über Macht, weil Frau Thaar ist, wie gesagt, nicht nur eine fantastische und wirklich begabte, sondern auch wahnsinnig erfolgreiche und damit wahnsinnig mächtige Dirigentin. Was sie da und ist mit Sharon verheiratet, die von der wunderbaren Nina Hoss gespielt wird. Die beiden haben auch ein Kind zusammen. Es ist also ein Film über eine lesbische Frau. Und es ist ein Film, zumindest habe ich ihn so gesehen, darüber, was Genie darf, weil Frau
was Genie glaubt zu dürfen.
Was, das ist eine gute Frage. Ich lasse mal meine Formulierung so stehen, weil der Film handelt von ihrem Downfall. Also wir lernen sie am Anfang in einem langen, der Film hat Einstellungen, die teilweise über 10 Minuten lang sind und denen Frau Blanchett alles zeigen kann, was sie so kann und das ist viel. Beginnt mit einem Interview, wo wir lernen, wer sie ist und was sie alles getan hat und dass sie gerade ein Buch fertig hat, das über sie erscheinen wird. Und wir werden in ihre Gesamtsituation so eingeführt. Sie hat eine sich aufreibende Assistentin, wo auch irgendwie immer so ein bisschen Echos von, na, die beiden hatten nochmal was miteinander, dargestellt wird. Und es tauchen E-Mails auf von einer anderen, jüngeren Dirigentenschülerin, mit der sie wohl auch vielleicht, das wird im Film nicht erklärt, auch was hatte, jedenfalls ist diese Frau schwer auf sie fixiert, stalkt sie per E-Mail und Frau Thaar bügelt es aber alles ab, das fällt ihr dann im Laufe des Films schwer auf die Füße und die entscheidende Szene des Films für mich jedenfalls ist eine Masterclass, die sie gibt in New York, wo auch das ist eine sehr lange Szene, die ich jetzt nicht nacherzählen will, aber die Diskussion kommt, also sie ist, kommt aus der klassischen Schule, sie ist die eine der Meisterschülerinnen von Bernstein, auf den sie auch immer referiert und den sie als Lenny bezeichnet und jedenfalls, es geht darum, dass sie Dirigentinnen, Schülerinnen unterrichtet. Und eine von diesen Schülerinnen ist eine Transperson, die sagt, auch eine POC-Transperson, die sagt, sie möchte nicht Bach dirigieren, weil Bach ja ein alter, weißer Cis-Mann ist und sie kann sich da nicht,
mit sechs Kindern
und sie kann sich da nicht so richtig reinfühlen.
Ja.
Woraufhin Frau Thaar ihr freundlich, aber sehr,
naja, freundlich,
naja, sagen wir mal, sehr wirksam die Leviten liest und im Prinzip sagt, deine Rolle als Dirigent ist es übrigens nicht,
das Werk zu bewerten.
Das Werk zu bewerten, sondern du musst dich dem Werk unterordnen und dich dem Komponisten komplett sublimieren. Darüber kann man, und das ist der Beginn von den Brüchen, die in dieser Persönlichkeit sind.
Es wird natürlich gefilmt
und dieser Biografie,
online gestellt.
Dieser Biografie, naja, es wird gefilmt und es wird schlecht zusammengeschnitten, nämlich nur die schlimmen Stellen, die sie dann komplett falsch aussehen lassen. Das Interessante ist, dass man dieser Argumentation, die sie da vorbringt, die ist sehr lang, komplett folgen kann. Also zumindest ich konnte das. Und dass sie dem eigentlich untergeordneten Menschen, also der Schülerin, die sie da belehrt, genau das mitgibt, nämlich eine komplette Belehrung. Die möchte nämlich ein Stück von einer isländischen Komponistin dirigieren und dann wird gesagt, naja, sie sind ja auch nicht weiß und sie sind ja auch keine Frau und sie sind ja auch nicht Isländerin. Also,
sie sind keine Frau?
Wo ist der Unterschied zu Bach? Naja, sie ist also keine Cis-Frau.
dünnes sie Eis, sagt, Paul, sie, dünnes sie, Eis.
Dünnes Eis.
Der ganze Film ist dünnes Eis.
Der ganze Film ist dünnes Eis und der ganze Film ist faszinierend, weil er so dünnes Eis ist und die ganze Zeit auf diesem extrem dünnen Eis mit einer unfassbaren Grazie und einem unfassbaren intellektuellen Feuerwerk und teilweise unfassbarer Komik die Balance hält. Also
Tatjana atmet mehrfach tief ein und
naja, Tatjana, also meine Frage. Ja,
sprich erstmal fertig, ich möchte dann wissen, was
genau, man meine, sagen hat. Also ich bin aus dem Film raus und habe komplett verstanden, warum diese Frau am Schluss da ist, wo sie ist. Und die Schlussszene ist eine gleichzeitig zum Schreien komische und sehr, sehr bittere Szene. Yeah. Es wird, also der Schluss des Films ist der letzte Schwenk. Da wird klar, wo sie gelandet ist und das ist wirklich bitter.
Alice Schwarzer bei der Bild.
Aber
ja, so ein,
nicht mal.
ist schon ziemlich tief gefallen.
Also okay. sie fällt sehr tief. Und der Film strotzt vor großartigen Schauspielerinnen. Also ihre Frau wird von Nina Hoss gespielt. Cate Blanchett spricht mehrfach Deutsch in diesem Film, wer sich den auf Englisch angucken will und tut es auch sehr schön. Mhm.
Ja?
Meine Frage an den, meine
phonetisch.
Phonetisch. Aber während sie, also sie auch, also es gibt diese Schulszene, wo sie Deutsch spricht und ein kleines Mädchen bedroht. Aber auch, weil dieses kleine Mädchen, auch dieses kleine Mädchen vorher ihre Tochter misshandelt hat. also diese Figur ist von einer unfassbaren Komplexität und man weiß immer nicht genau, man pendelt die ganze Zeit zwischen positiven und negativen Gefühlen für diese Figur hin und her und ist die am Ende ist man zwar mit ihr da, wo sie ist, aber man weiß auch nicht genau, hat sie das jetzt verdient oder ist es jetzt eigentlich alles Kacke, was da gerade passiert? Mhm. Der Film stellt mehr Fragen, als er Antworten gibt, was ich wie immer sehr genossen habe, wenn Kunstwerke mich zum Denken einladen, ohne mir Vorschriften zu machen.
Gebe ich dir recht.
Der Film ist ein großes, großes, großes Kunstwerk, was vor allem an Frau Blanchett liegt in dieser Hauptrolle und an diesem fantastischen Buch. Mhm. Und der Film ist auch so eine merkwürdige Mischung aus Charakterstudie und Sozialstudie und Horrorfilm teilweise. Es werden sehr große Bilder mit in sehr kleinen Räumen produziert. Und ich saß am Schluss wirklich da und dachte, ich weiß nicht, ob sie recht hat. Und ich weiß nicht, ob sie das verdient hat, was ihr da gerade passiert ist. Und natürlich ist sie ein Schwein, aber es wird ja auch die ganze Zeit nicht gesagt, es wird ja auch die ganze Zeit nicht deutlich gesagt, ist das Schwein jetzt nur das, was die Öffentlichkeit wahrnimmt und die ist einfach ein bisschen besoffen von ihrer eigenen Herrlichkeit oder ist es halt Genie, dass sie so ein bisschen sozial inkompetent ist und einfach nicht weiß, was sie da macht? Oder ist das alles Berechnung und sie ist einfach wirklich eine böse Figur? Und letzten Endes auch, wir haben ein Genie und besteht zu keinem Moment in diesem Film ein Zweifel daran, dass diese Frau eine geniale Dirigentin ist. Und der Film stellt auch die Frage, meiner Meinung nach jedenfalls, darf Genie das? Also müssen wir uns damit abfinden, dass Genies halt auch Vollidioten sind und also teilweise böse. Und Machtmissbrauch findet, naja, und das, was bei der Rezeption dieses Films ganz spannend ist, ist, dass jetzt schon 500 Leute geschrien haben, Frauen sind so nicht.
Also vor allen Dingen Dirigentinnen schreien gerade
so, ziemlich laut. Und meiner Antwort darauf ist, ich kenne Frauen, die so sind. Herzlichen
ja,
Dank.
Natürlich Schatz, sind Frauen sind so. Menschen und ja. Menschen sind so. Ja. Also ne, das muss man ja überhaupt ja. nicht gendern. Das Menschen haben das Potenzial, Monster zu sein, period.
Genau.
Geschlechtsunabhängig.
Das wird ihr halt von der Gesellschaft leicht gemacht als Genie, dass sie bestimmte Sachen machen darf. Das, im Prinzip ist es ja eine MeToo-Geschichte und sie missbraucht ihre Macht und zahlt dafür am Schluss, wie ich finde, zu Recht. Das Gute ist wirklich, dass man hin und her gerissen ist, dass man die Vielschichtigkeit, das muss man erstmal so spielen können, da hast du vollkommen recht. Aber sie ist am Ende des Tages doch eine, die ihre Machtposition ausgenutzt hat und dafür auf die Schnauze fällt. Und das ist auch richtig, meiner Meinung nach.
Es wirkt aber auch eine sehr zeitgenössische Reflexion auf das, was vielen von uns ja momentan immer wieder passiert, dass Leute, die wir eigentlich sehr bewundert haben, plötzlich
genau.
ne, sich auf ein Thema einschießen oder auf eine Person einschießen oder Seiten von sich zeigen, die wir vorher nicht gedacht haben, dass sie da sind. Und ja, das mag auch von irgendeiner Seite mediatechnisch fokussiert worden sein, indem man die ne, überspitzt dargestellt hat, wie auch immer. Aber am Ende ist die Frage dann, kann ich die Person noch bewundern? Und wie viel von mir, von dem Bild, das ich von ihr hatte, deckt sich noch mit dem, was ich jetzt sehe? Ne? Also das ist ja eigentlich für uns
ja, aber das ist ein ja
altbekannter Konflikt. Oder klar. Nicht altbekannt, aber momentan sehr sich vertraut anfühlender Konflikt.
Ich verstehe total, was du sagst. Trotzdem saß ich in diesem Film und dachte, wir kriegen hier auch Mechanismen gezeigt, die einfach zu nichts, also meine Frage ist, wozu ist Cancel Culture in dem Zusammenhang gut? Weil niemand lernt irgendwas. Hm. Die Frau wird irgendwie beiseite gedrückt und ersetzt durch jemanden, der auch nicht besonders nett ist.
Ja.
Und ihre Ehefrau trennt sich von ihr und sie darf ihr Kind nicht mehr sehen. Leute in weit entfernten Ländern von ihren eigentlichen Aufenthaltsorten wissen davon und wollen ihr dann jüngere Frauen zuspielen. Und eigentlich lernt niemand irgendwas, sondern es ist einfach dieses Genie, was der, so sehe ich das zumindest, was der Welt ja vielleicht noch einiges zu geben gehabt hätte. Künstlerisch gesehen,
wird
wegrationalisiert und steht niemandem mehr zur Verfügung in ihrer Schaffenskraft. Und das, was ich an Canceling als Vorgang manchmal so schwierig finde, obwohl das in vielen Momenten natürlich hoch verdient ist und man sich sehr kritisch mit vielen Leuten auseinandersetzen sollte, ist, wenn ich jemanden auf einen Sockel hebe und den da stehen lasse und von unten anleuchte und die ganze Zeit so tue, als wäre das ein Heiliger oder eine Heilige in dem Fall, dann muss ich mich doch nicht wundern, wenn diese Leute irgendwann zu Menschen werden und auch negative Seiten haben.
Hast du recht.
Und jemanden, den ich Macht gebe, die auf einem absolut, so die absolut ist am Anfang dieses Films, absolute Macht korrumpiert absolut. Das heißt, diese Leute benehmen sich dann einfach wie die Axt im Walde.
Absolute Macht korrumpiert den Charakter. Hedwig and the Angry Inch.
Genau.
Verdirbt den Charakter, sagt sie.
Und
ist ja alles richtig. Das sind die Fragen, die der Film aufwirft.
Genau. Und das sind aber die Fragen, die der Film nicht beantwortet.
Aber das ist doch auch, also,
ist das Gute an
wenn man es runterbricht auf eine psychologische, ich bin ne, Hobbypsychologin, hi, auch ein Elternkonflikt, also das, was wir mit unseren Eltern erlebt haben, ne, die wir auch auf diesen Sockel gehoben haben, wo wir immer dachten, die sind perfekt, die machen keine Fehler, ne. Und vieles hat sich uns nicht erklärt, bis man dann irgendwann alt genug ist, um zu sehen, auch nur ein Mensch.
Ja, nicht nur, auch diese ganze
viel
Promi-Nummer.
Viel Dummheit, viele dumme Entscheidungen.
Diese ganze Promi-Nummer, dass man jetzt eben erst sozusagen eine moralische Erwartung ansetzt, die vorher nicht da war. Vorher konnten die machen, was sie wollten.
Und die auch jetzt, bescheuert ist einfach.
Ja, natürlich also, bescheuert. Aber
why would they be better people?
Ja, aber ist doch gut, dass jetzt sozusagen da ein Umdenken stattfindet. Und das beleuchtet der Film ja auch.
Aber die Frage, die dahinter ja lauert, ist die, die ich am Anfang gestellt habe, nämlich was darf Genie?
Nee, das ist ja eine.
Aber du.
Also,
R. Kelly sagt auch, er ist Genie.
Naja, gut.
Aber
ich meine, wie viele Leute kommen damit durch? Polanski,
ja,
ne?
Ja, Polanski.
Vor. Cancel Culture, genau. High. Where?
Ja.
Also,
nennen wir es mal nicht Cancel Culture, sondern nennen wir es mal Consequent Culture.
Ich wusste, dass du das sagst, oh Gott. Ich hatte es die ganze Zeit auf der Zunge und hab's mir verbissen.
Ja, und wenn wir uns so, das passiert ja in bestimmten Fällen, zum Beispiel Woody Allen.
Ja.
Und irgendwie immer noch die Frage, irgendwie Ich kann dir nicht beantworten, ob das passiert ist. Ich war nicht dabei. Es sieht so aus, aber es sieht so aus, reicht mir ehrlich gesagt für eine so unsere, alle Justizsysteme in der westlichen Welt und in Demokratien sind so gestrickt, dass Unschuldige nicht schuldig gesprochen werden sollen und nicht dafür gemeint, dass Schuldige schuldig gesprochen werden. Und das, was wir im Moment an Consequence oder Cancel Culture erleben, ist, der Verdacht reicht.
Das stimmt. Das so, ist der die Hexenjagd momentan. So,
ja. Nein, das ist absolut richtig. Und das ist natürlich.
Und das reicht mir halt ganz, oft nicht.
Es ist für mich auch ein Interessenkonflikt, weil ich natürlich auch aus der Schule bin, glaub den Opfern immer. Ne, ich will das nicht in Frage stellen, wenn mir jemand sagt, das und das ist mir passiert, will ich nicht fragen, aber bist du sicher und was hast du für Motive?
Total.
Gleichzeitig bin ich aber auch aus dieser Schule und das ist auch eine rechtliche Grundlage, in der ich mich verpflichtet sehe, dass natürlich Beweise her müssen, bevor ich ein Urteil fällen darf, vor allem ein karriereänderndes oder so. Es ist schwierig. Es ist ein schwieriger Konflikt für mich.
Das, was der Film zeigt, ist also uns wird nicht gezeigt, dass da irgendwas bewiesen wird, sondern es wird uns gezeigt, dass es einen riesigen Skandal gibt und dass die Entscheider dann irgendwann sagen, uns ist dieser Skandal jetzt zu groß, du musst gehen.
Der lässt halt beide Seiten offen und das ist das Gute an dem Film. Man muss ihn gucken und man hat danach schwer zu diskutieren.
So. Ja. Ne? Ich weiß, dass er viele
und man hat eine Leute fantastische Darstellerin
gesehen. Ja, wobei ich muss sagen, also Kuhauge, Nina Hoss, also bitte, die fandst du toll.
Ich fand sie super.
Ich finde die ja so langweilig.
Die macht so Feinheiten, so Kleinigkeiten.
Die man nicht sieht, weil sie zu fein sind. Für mich als Grobmotorikerin ist die da
glupscht
irgendwo hinter ihrer Geige hervor und das war's. Also die finde ich richtig langweilig. Aber gut, ich meine, dass die da mitspielen durfte, ist höchstwahrscheinlich ihr absolutes Karriere-Highlight und danach wird nicht mehr kommen.
Das glaube ich nicht.
Ach nee, die finde ich halt wirklich so langweilig.
Ich erzähle jetzt auch mal was.
Hast du noch was?
Tatjana, was heißt noch was? Ich habe noch überhaupt nichts erzählt.
Ach, stimmt.
Hier geredet, so, aber also, noch nicht über einen Film.
Tar ist seit letzter Woche im Kino. Ja, große
hingehen.
Empfehlung.
Empfehlung.
Und deine Prognose ist, dass sie den Oscar gewinnt, weil sie als
Hetero-Frau
einen Queen-Charakter gespielt hat?
Nein, sie ist dran jetzt. Sie
also ganz davon abgesehen, das ist ihre vierte Lesbe.
Ja. Dann kann sie jetzt auch mal einen Oscar geben. Also
ja. Jetzt kann sie mal.
So, es wird höchste
sie hat ja, sie, nein, ich weiß nicht. Also mein Wunsch. Also meine Voraussage ist, Frau Blanchett gewinnt. Mein Wunsch ist, Michelle Yeoh sollte endlich ihren Oscar bekommen. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Ganz davon abgesehen, dass
Jamie Lee Curtis durchdrehen
würde. Nee, ich weiß gar nicht genau. Jamie Lee Curtis würde durchdrehen, aber ich glaube ja, dass die beiden, die es in Nebenrolle ausfechten, Angela Bassett und Jamie Lee Curtis sind. Und ich weiß nicht, für wen ich da sein soll.
Angela Bassett gewinnt. Aber höchstwahrscheinlich gewinnt den Oscar diese Engländerin, die durch ihre ganz komische Graswurzelbewegung da ohne ein Pfennig Geld hat die da geschafft.
Sarah Paulson.
Ja,
nur dadurch habe ich es mitbekommen. Ja. Sarah Paulson hat über Nacht eine Instagram-Kampagne gestartet, wo ich dachte, okay, this is Joan Crawford, wie sie gegen Bette Davis Kampagne geführt hat.
Die Frau heißt Andrea Riseborough.
Thank you. Und hat über Nacht quasi gesagt, okay, das ist der Film, den ihr alle sehen müsst und wir bemühen uns jetzt hier alle Leute, die uns Gefallen schulden müssen jetzt und ihr müsst alle, jeder muss stimmen, der ein Stimmrecht hat, weil dieser Film muss in die Oscar-Verteilung und dann ist sie nominiert worden. Ja. Tatsächlich, das haben sie geschafft.
Ja.
Habt ihr den Film gesehen?
Nein,
niemand hat den Film gesehen.
Die utter rudeness.
Die hat das toll geschafft.
Ja, also ich meine, allein die Bewegung ist ja schon der Ritterschlag.
Also Andrea Riseborough ist eine fantastische Schauspielerin. Meine Andrea Riseborough Lieblingsrolle ist, sie spielt in diesem Film mit Jake Gyllenhaal, Knight von Tom Ford.
A Single Man?
Nee, der andere.
Das mit den
Nocturnal Animals.
Ja.
Da spielt sie eine Ehefrau eines schwulen Mannes und lässt sich von ihren Ohrringen spielen und es ist fantastisch.
Lässt sich von ihren Ohrringen spielen.
Ja, sie ist eine Drag Queen sondergleichen. Also Andrea Riseborough ist eine großartige Schauspielerin. Aber ich weiß nicht, weil ich den Film nicht gesehen habe, ob sie das verdient hat. Ich glaube auch nicht, dass sie gewinnt.
Aber die Kampagne war super.
Die Kampagne, das war Oscar-reif.
Die Kampagne verdient einen
Oscar. Ja, die verdient einen Oscar. Kampagnen-Oscar. Genau. Ich mache jetzt mal die Tatjana. Paul, würdest du mir nochmal einen Schluck Wein aus dem Kühlschrank holen?
Selbstverständlich. Okay. Ich muss übrigens die ganze Zeit gehen, weil ich außen sitze.
Ja, genau.
Ach.
Tschüss.
Was hat das denn heißen?
Ficken Sie sich.
Ficke sich sie. So, ich habe dieses Jahr, ich glaube, meinen ersten Berlinale-Film gesehen, to be honest. Ich bin ein so unkultiviertes Schwein, dass ich sonst noch nie die Berlinale in irgendeiner Weise für mich genutzt habe, ja, außer gut, da auf irgendwelche Partys aufzulegen früher. Ja. Und dieses Mal war es so, dass ein Freund, also der Freund eines sehr guten Freundes von mir, mich gefragt hat, es gibt diesen Donna Summer, diesen Doku-Film, ich bin ein riesen Donna Summer-Fan, willst du da mit mir hingehen? Und ich war so, sure. Also, ne, weil, also ja, ich mag klar. Donna Summer, ich liebe ja. die Musik. Habe natürlich eine sehr kritische Meinung zu ihr, weil ich super woke bin, wie alle wissen. Hi. aber ne, das Doku und so mag ich alles. Musik-Doku finde ich gut. Und der hat dann die Tickets gekauft, was auch überhaupt nicht teuer war. Ich war überrascht. Also es gab naja, Tickets für die letzte Euro. Vorstellung, 15 Euro. Ja. Fand ich jetzt, zahlt es im normalen Kino auch.
Ja, aber oder? Das ist immer noch teuer.
Und dann
30 Mark.
Naja, komm, aber ich meine, im normalen Kino zahlst du noch Nachos und so den ganzen Rotz, dann bist du bei 40 Euro.
Wahnsinn.
Das hatten wir nicht. Wir hatten nur ein Bier pro Person. Ja. Aber es gab eine kurze kleine Ansprache und wir hatten in der ersten Reihe Platz, war auch toll. Mhm. Also ich hätte, normalerweise sitzt man im Kino nicht in der ersten Reihe, aber hinten war alles zu und na egal. So, der Film heißt Love to Love Your Baby, Love to Love Your Donna Summer heißt der Film, Entschuldigung, ich getting ahead of myself, ist eine Doku aus dem Jahre 2023, also brandneu. Regie hat geführt Roger Ross Williams und die eine von den drei Töchtern von Donna Summer, nämlich Brooklyn Sudano. Und der Film besteht größtenteils aus tatsächlich unveröffentlichten Home-Videos, muss man sagen, Live-Mitschnitten, Audio-Snippets, die sie irgendwie aus dem Studio mitgenommen haben, irgendwelchen Fotos und so ein paar Interviews, aber erstaunlich wenige Interviews mit irgendwie Familienangehörigen, Ex-Männern etc. Aber das meiste ist tatsächlich einfach unveröffentlichtes Zeug von ihr. Und das ist ja oft so, wenn man Dokus schaut, wo ein Familienmitglied mitgewirkt hat, ist es ja oft so, dass die eine ganz bestimmte Version ihres, in dem Fall Elternteils zum Beispiel, der Öffentlichkeit zeigen wollen, weil sie das öffentliche, die öffentliche Wahrnehmung irgendwie gerade rücken wollen. Und das merkt man teilweise in dem Film, aber nicht massiv. Und das fand ich schon mal sehr angenehm. Also ja. Es war nicht...
Keine der, Hommage.
Nee, überhaupt nicht. Nicht ihr habt meine Mutter nicht, ihr wusstet nicht, was die für ein Genie war oder so. Sie haben ein paar Sachen unter den Tisch fallen lassen, da komme ich noch zu. Aber im Großen und Ganzen hatte ich das Gefühl, okay, es geht auch einfach darum, uns ein bisschen mehr Zugang zu der ja. Person zu gewähren. Und das schätze ja. ich auf jeden Fall. Das fand ich gut. Donna Summer, für die von euch, die das vielleicht nicht auf dem Schirm haben, war eine wirklich große Stimme. Also es gibt Leute vereinzelt, die sagen, sie war sogar besser als Whitney Houston. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, weil Whitney natürlich The Voice of a Generation war und so. Aber Donna Summer war in den Höhen wirklich glockenklar und trotzdem emotional. Aber sie hatte vor allem auch in den Tiefen, hatte sie entweder Schmutz und Sex, aber auch ganz viel Melancholie und so. Also die konnte sehr viel Farbe damit reinbringen. Man hat, also es war immer sehr viel Emotion mit in der Stimme. Die war nicht jetzt eine Technikerin, eine Astreine, sondern das war sie auch. Aber sie war halt vor allem auch, da war immer Farbe mit drin. Da war immer was, was man gespürt hat mit drin.
Sie hat auch nie Crack in ihr Kokain getan.
We don't know.
Also sie hat irgendwas geschnupft, hat sie bestimmt.
Ja, ja, also sie hatte auf jeden Fall eine harte Drogenkarriere ja. und also ne, alkohol- und drogenabhängig war sie. Das wird im Film überhaupt nicht erwähnt, naja, by the way.
Ja,
Suizidversuch ja. aus Erschöpfungsgründen.
Aber as you do.
As one does, as a mother of three. Aber das war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, es muss Müdigkeit gewesen sein. Ist echt so, okay, wow. Aber da
ja, gut, okay.
Getting ahead of myself. Yeah. Zu Donna Summer, ne, war tatsächlich einer der ja, meist gefeierten Stimmen ihrer Generation und hat unisono quasi in Personalunion die Disco-Ära eingeläutet und vorangetrieben wie niemand sonst. Sie hat auch mit in einer Zusammenarbeit mit einem deutschen Produzenten, mit Giorgio Moroder, elektronische Musik möglich gemacht, also einen anderen Zugang zu elektronischer Musik möglich gemacht mit besonders den ersten beiden großen Singles, nämlich Love to Love Your Baby und ich hab's hier stehen. Ich muss
dieses Orgasmuslied?
Das ist Love to Love Your Baby. I Feel Love heißt der andere, genau, weil die ja. Titel so ähnlich sind, kriegt man die nicht auseinander. Aber ne, wenn ihr die heute noch hört, die sind heute noch,
kann man
wenn man hören. Die laut hört, merkst du noch, alles klar. Mhm. Das hat wirklich Weichen gestellt und da komme ich auch noch zu. Aber also sie hat zwischen 79 und 1980 war sie die erfolgreichste amerikanische Künstlerin. Die hat war die erste Künstlerin überhaupt, die 4 Nummer 1 Hits in Folge hatte in einem Jahr, innerhalb von einem Jahr. Gab es vorher auch noch nicht. Also ne, die hat Rekorde gebrochen, die war wirklich wahnsinnig erfolgreich und das wissen heute ganz viele Leute nicht mehr. Nee. Also was für ein Status die tatsächlich hatte, deswegen schicke ich das voraus. Viele
Mach
Hits.
Sie groß. Mach sie
On the
groß.
Radio, MacArthur Park, Last Dance, She Works Hard for the Money, Bad Girls, Enough is Enough with Barbara. Also es gibt, die Liste ist sehr, sehr, sehr lang von wirklich tollen Songs. Und es hat, so glamourös das jetzt klingt, es hat sehr klein angefangen und sehr bescheiden, wollen wir sagen. Sie kam als La Donna Adrienne Gaines zur Welt am 31. Dezember 1948 in Boston, Massachusetts. Der Vater war Metzger, die Mutter hat in der Fabrik gearbeitet. Also,
was Solides.
Ja, sehr solide, aber arm. Sie war also die siebte, die waren sechs Geschwister und ne, sehr gläubiges Elternhaus, traditionell schwarzes gläubiges Elternhaus. Man ging sonntags zur Kirche. Da hat sie singen gelernt, auf jeden Fall. Sie hat da im Chor gesungen, wie ja so viele andere Ikonen, die wir heute bewundern auch. Tina, bla, die Liste ist lang. Whitney hat da eben singen gelernt, hat da, so erzählt man sich auch in dem Film, Doku-Snippets wollen das belegen, dass sie da eben auch die Leute zu Tränen gerührt hat, jedes Mal, wenn sie gesungen hat, weil sie halt damals schon diese riesengroße Stimme hatte. Ist dann auch als Kind in der Kirche jahrelang immer wieder vergewaltigt worden durch einen Priester, keine Drag Queen inside, keine Transperson inside. Es war ein männlicher Priester in der Kirche, gegen die man ja heute nichts macht, aber gegen die Drag Queens werden Gesetze erlassen, das ist wunderschön. Sie musste mit ihr, was heißt sie musste? Sie wurde mit ihren Geschwistern von den Eltern, jedes Mal, wenn irgendwie Gäste im Hause waren und man ein bisschen was getrunken hatte, wurden die Mädels aus dem Bett geholt, damit sie für die Gäste performen können. Ja, aber das hat man wohl auch gern gemacht. Die haben morgens, mittags, abends gesungen. Also besonders sie fand das eben immer toll. Die wollte immer singen, aber auch Theater spielen. Also sie war ständig so in Performance-Mode. Das hat ihr einfach wahnsinnigen Spaß gemacht. Aber sie waren halt auch so gut, dass das gewollt war. Ne? Sie sagte, also da, die Partys gingen erst richtig los, wenn wir quasi aus dem Bett geholt worden sind, weil dann ja.
Ist wie bei uns.
So gut waren wir. Genau.
Wir leben Child auch nur, wenn wir hier vom Mikro sitzen.
Wir, genau. Und das, ne, das ist, wenn man in so einem Elternhaus lebt, das ist natürlich irgendwie schön, weil man so viel singen darf und das gefördert wird. Gleichzeitig ist es aber auch total erdrückend für sie gewesen, weil die Vorstellung von Gottesfürchtigkeit und Gottesgläubigkeit, die mit dem Glaubenssystem ihrer Eltern ihr vermittelt worden ist, hieß halt auch, dass sie demütig sein muss, dass sie nicht eitel sein darf, dass sich selbst inszenieren, sich selbst feiern, Spaß an der Inszenierung haben, all das war gegen ihren Glauben.
Die perfekte Vorlage für Disco also.
Exactly. Und dem ist sie dann entflohen quasi. Sie ist abgehauen nach Deutschland Mitte der 70er, weil sie zu Hause mitbekommen hat, es gab ein Casting für das Hair Musical, weil das nach Deutschland kommen sollte. Das war quasi ihr Jump-off-Point. Das Casting hat sie mitgemacht und ist dann tatsächlich gecastet worden, obwohl sie überhaupt keine Schauspielerfahrung hatte, groß, außer zu Hause irgendwie im Wohnzimmer der Eltern. Und ist dann mit der Company tatsächlich durchgebrannt, ist nach München und hat dann da, man sieht das in so einem Line-Video, das sie mitgefilmt haben, in sehr gebrochenem Deutsch, anders als Cate Blanchett, man versteht kein Wort, singt sie Age of Aquarius und man sitzt da und ist so, I think this is supposed to be German, but I don't know. Ah, den Chorus erkenne ich. Das Zeichen des Wassermanns. Ja, that. Und ne, die Leute fanden sie toll, sie fand München toll, sie fand Deutschland toll, weil sie sich frei gefühlt hat zum ersten Mal von den Auflagen klar. Ihrer Wirklich. Religion und ihres Elternhauses und hat experimentieren können, hat sich neu entdecken können, hat sich also da auf frei getanzt places. Und frei München. Gesungen. Naja, du, in den ja, 70ern toll. War das ja. The das Hotness. Ich meine, ja. Das war Kommune 1 und so, ja. Uschi Obermeier, ja. Alles war am Start, Drogen waren am Start, Hippie Era. München war hot damals.
München war hot. Frag mal Iris Berben.
Ja. Guten Abend.
Aber richtig.
Allegedly. Selbstachtung und 8 Stunden Schlaf und Wasser.
Ja, genau. Und Yoga. Ja,
Yoga. Und einen guten Arzt in der Schweiz.
Israel. Allegedly.
Allegedly.
Was man so hört.
So, Herr war durch, ne? Dann hat sie bei der Herr-Produktion hat sie ihren ersten Ehemann kennengelernt, Helmut Sommer, bei dem hat sie sich dann auch den Nachnamen geliehen und hat mit dem ihre erste Tochter gezeugt. Wunderschön übrigens beide. Helmut Sommer ist so ein ganz androgynes, blondes Wesen. Wunderschön. Und
Helmut Sommer?
Ja.
Ist so ein androgynes Wesen?
Donnerstag war es erster Ehemann, Helmut Ach so, Sommer. Achso,
kenne ich nicht.
Österreichischer Zahnarzt.
Mit Elke verwandt?
Nein.
Okay.
Nein, nein, österreichischer Zahnarzt. Und mit dem hat sie ihre erste Tochter gezeugt, die auch wunderschön ist. Dann ist sie bei Heraus, hat dann Porgy and Bess noch gemacht und Showboat und so andere Musicals und hat versucht, sich eben in Deutschland irgendwie als Sängerin durchzuschlagen. Und dann hat sie halt eher so eine Schlagerkarriere eingeschlagen, war nicht so doll. Aber sie
eine
dachte,
Schlagerkarriere
eingeschlagen. Durchzuschlagen, einschlagen, durchschlagen. Verstehst du? Weißt du Bescheid. Schlager. Und dann hat sie George Moroder kennengelernt. Und sie haben 1975 dann tatsächlich Love to Love You Baby aufgenommen. Was ja, wenn man das, ich habe das lange nicht bewusst gehört, weil der Song so zu meinem, ja, hübsch, ne?
Ja.
Er zeigt mir gerade Helmut Sommer. Also wenn man den sprechend sieht, in der damaligen Zeit sieht der sehr hübsch aus. Da sieht er jetzt aus wie so ein bisschen.
Wie Life Garrett. Leute, also, zeigt keine Bilder in einem Podcast.
Ja.
Weiter jetzt.
Das weiter. Ist wie Nicken in einem Podcast. Das ist ja auch so sinnfrei.
Nicken im Podcast.
Ja, ist toll. Immer so. Mhm. Okay, haben wir gehört. Danke.
So, so blöd.
Ja.
Giorgio Moroder.
Giorgio Moroder. Ich habe Love to Love You Baby lange nicht mehr bewusst gehört, weil es gehört so zu meinem Upbringing. Ich bin 78 geboren, der Song ist 75 rausgekommen. Ne, der gehört zu meinem. Der war immer schon da für mich.
Ist jetzt die Überraschung, dass es ein Orgasmus ist?
Oder? Also ja, voll.
Okay.
Und damit fängt der Film auch an tatsächlich. Also sie zeigen Donna Summer, das ist die erste Sequenz quasi oder die zweite, wie sie Love to Love You Baby live auf der Bühne performt. Sie steht halt breitbeinig am Mikroständer und reibt sich daran. Und es ist halt ein mehrstündiger Orgasmus quasi. Und die haben den Song, erzählt George Moroder, haben sie in der 3-Minuten-Version bei den Radios irgendwie hingeschickt und es wurde nicht richtig gespielt. Also sie haben es gespielt, aber es kam nicht an. Keiner wusste so richtig. Und dann haben sie rausgefunden, das ist nicht lang genug. Und haben eine 16-Minuten-Version draus gemacht. Und die ist dann durchgestartet wie Bombe. Aber halt echt so, auch ne, wieder, das kam aus dem Underground. Die haben sich bei University Radio Stations, die dann so selber gemacht, nachts nach Mitternacht durften die dann spielen, was sie wollten. Da haben sie es dann gespielt und die Leute sind ausgeflippt. Und Elton John persönlich erzählt davon, dass er im Studio 50 vorsteht und der Song kommt. Und alle Leute fangen halt an zu schreien, weil sie sagten, sowas Toll. Haben wir halt noch nie gehört.
Ja.
Also musikalisch haben wir sowas noch nie gehört. Und gleichzeitig war es halt auch so das Gefühl der Zeit, die sexuelle Befreiung, die Lust, die weibliche Lust, selbstbewusst dargestellt, das kennen wir nicht mehr und so. Also ja, großes, großes Ding, riesengroßer Hit, internationaler Hit, sie zieht zurück nach Amerika und natürlich ist dieser innere Konflikt da schon da, ne? Dass sie als christliches Mädchen aus dem Hause guter Eltern, die Oma muss noch in die Kirche gehen können und so, ich darf nichts machen, was die Familie beschämt, jetzt macht sie sowas und daraus hat sie sich jetzt halt so ein Ding gestrickt, dass sie sagt, nein, ich bin das nicht. Sondern jeder meiner Songs ist eine andere Rolle. Ich bin eine Schauspielerin und jeder meiner Songs ist eine eigene Rolle. Und momentan spiele ich diese.
Momentan spiele ich einen Orgasmus.
Spiele ich eine Nutte, die viel Spaß hat auf der Bühne. Ja, es ist halt so. Also, ne,
ja,
so,
aber wie soll man sich
sofort
schön
durchguckt üben. Und sich denkt, okay, Girl, wow. Ja, aber anscheinend hat es für sie eine Weile lang funktioniert. Und sie hat dann. Also ne, sie war ja nicht erfolgreich bis auf dieses eine Ding und ist zurück nach Amerika und das Management hat damals halt wirklich schon, die haben gesagt, okay, wenn die nach Amerika kommt, die Amerikaner müssen, weil wenn die Amerikaner Erfolg sehen, glauben die Erfolg und die müssen aber Erfolg sehen. Das heißt, wir müssen die ausstaffeln, als wäre sie die heißeste, erfolgreichste, reicheste Tussi ever. Das muss Denver Clan sein. Also sie haben die wirklich bis unter die Zähne ausstaffiert, die wurde Travestie hoch 10, also jedes Haar wurde onduliert, der Liner wurde gezogen, das war alles, also bis in Perfektion. Und erzählt dann die Tochter auch selbst oder Leute, die dabei waren, erzählen das in dem Film, dass, also wenn eine Paillette nicht geklebt hat am Kleid oder wenn irgendwas am Schuh abgekratzt war, war der Manager selber auf allen Vieren und hat dann noch mit irgendwas Sachen, die er vorher noch nie gemacht hat, genau, das alles perfekt gemacht, damit die Appearance gestimmt hat. Und dann ist sie zurück nach Amerika und es war, ab da war sie halt ein Superstar, dann kam nach Love to Love You Baby kam dann I Feel Love und das ist für mich der Song, der elektronische Musik für immer verändert hat, das ist auch heute noch so, ich meine, gerade auf dem letzten Beyoncé-Album wieder gesampelt worden, Kylie hat ihn gesampelt, der wird ständig gesampelt, weil der einfach so iconic ist und dieses, das ist ja, that's her, also das
sagt aber das auch. Ist auch Giorgio Moroder, oder?
Nein. Sie hat das erfunden.
Okay.
Das sagt sie und es bestätigt später im Film auch Giorgio Moroder. Nee, that was Donna Summer. Und also nicht das allein, dass sie das, sie hat gesagt, sie will so ein Gefühl, als würdest du floaten, als wärst du in love, I feel love, das ist die Idee. als würde man so floating, dieses verliebte Gefühl. Und das will ich so beschreiben. Und dann macht sie dieses und er hat es dann halt irgendwie umgesetzt. So, aber die Idee kam von ihr. Also ne, man merkt auch, es war kein dummes Mädchen, kein untalentiertes Mädchen, die nur Stimme war oder so, sondern die war auch tatsächlich daran beteiligt. Die hat viele ihrer Songs auch tatsächlich mitgeschrieben. Ja, so, das war 1977. Und es gibt noch eine schöne, cute Geschichte, dass Bowie zu der Zeit in Berlin aufgezeichnet hat. Die waren ja da am Potsdamer Platz in diesem Studio und haben da Heroes aufgenommen und so. Und Iggy Pop, of all people, ist reingerannt in das Studio, in dem Bowie aufgezeichnet hat in Berlin und gesagt, I have the sound of the future. Ich habe den Song gehört. So wird Musik in der Zukunft klingen. Du hast sowas noch nie gehört. Und macht I Feel Love an. Und dann haben sie da gesessen und haben das angehört zum allerersten Mal.
Cute. Völlig drauf.
Of course. It was the 70s.
Und hast du die Geschichte mit Barbara und ihr, das Duett?
Die habe ich ja schon in einem...
Hast du schon mal erzählt?
In einer anderen Folge haben wir die schon mal erörtert, okay. Das Duett. Und sie ist ja gar nicht so toll, wie wir immer dachten, dass sie sich gegenseitig in Grund und Boden geschrien haben.
Nein.
Angeblich war es ja anders. Yes.
Ja.
Hast mir nicht zugehört in der Folge.
Erzähl weiter.
Ja. Ihr habt schon gesagt, ne? Zu den Jahren war sie dann die erfolgreichste weibliche Künstlerin, Musikkünstlerin in Amerika. Sie hat Hit after Hit after Hit, sie war die Queen of Disco, hat dann 79 mit Barbara den Song gemacht, also all das. Hinter den Kulissen dann aber halt massiver Alkohol- und Drogenabusus, massive Depression, wovon der Film halt überhaupt nichts erzählt. Also der Film erzählt von der Depression, aber nicht von den Gründen dafür, was ja auch Alkohol und Drogen waren. Und dann wird erzählt, sie erzählt das selber im Film, es ist irgendwie ein Videosnippet oder was vorgelesen, das weiß ich nicht mehr, wie sie sich das Leben nehmen will. Sie ist in so einem Penthouse-Apartment und hat schon den Fuß draußen aus dem Fenster und guckt nach unten und in dem Moment kommt halt das Housekeeping rein und so, ah, Senora Donna, kommen Sie wieder rein, was ist los? Und sie so, okay, dann nicht. Ja, aber da merkst du, dass es halt die Tochter war, die wollte das nicht ausschlachten, die wollte dem nicht auf den Zahn fühlen zu sehr, um die Mutter nicht in ein schiefes Licht zu rücken. Denn das kommt ja jetzt sowieso noch, denn sie war dann plötzlich, nachdem sie dann die Drogen entzogen hatte, hat sie sich sie war immer schon gläubig, aber jetzt in das Born-Again-Christian-Tum geflüchtet, was ja, wenn man damit so ein bisschen sich schon mal auseinandergesetzt hat, eine sehr radikale Form des sowieso schon sehr rechtskonservativen, traditionellen amerikanischen Christentums ist, also extremer, extremer, extremer. Die Sünden sind extremer und die Strafen sind extremer. Und bei einer ihrer Konferenzen, die sie während eines Konzerts zu dieser Zeit gehalten hat, hat sie dann eben auch gesagt, vor ihrem zu 85% aus schwulen Männern bestehenden Publikums.
Oder 100, man weiß es nicht genau.
Adam and Eve and not Adam and Steve, by the way. Und alle waren halt so mega geschockt.
Was hat sie gesagt?
It's Adam and Eve and not Adam and Steve.
Oh, okay.
Ja, das war...
War damals schon nicht lustig.
Nee. War damals schon nicht lustig und du merkst dann aber auch, da wie der Film das dann weitererzählt, merkst du halt dann auch relativ schnell, also das war die Tatsache, die sie nicht verschleiern konnten, die sie nicht im Nachhinein weg erklären konnten, weil da waren einfach zu viele Leute im Publikum, die das noch vor laufenden Kameras erzählt haben, dass sie das wirklich gesagt hat. Es gibt dann ein umstrittenes Interview, das sie mit einer Zeitung geführt hat, ein Interview, das sie einem Magazin gegeben hat, angeblich, allegedly, in dem sie dann noch das verstärkt hat, indem sie gesagt hat, AIDS ist die gerechte Strafe Gottes für die Sünden, die diese Männer begehen, denn das sind Sünder.
Das hat sie auch nie widerrufen. Also sie ist
doch.
Ja, sie ist darauf mehrfach angesprochen worden, aber...
Nee, I'm gonna explain this. Und es wird im Film gezeigt, dass sie dann... Also ne, das war dann das Statement, das war draußen, das Interview wurde gedruckt und es gab dann von ACT UP große Proteste. Sie war dann mittlerweile auch Malerin, sie hat dann Ausstellungen gehabt. Es gab ACT UP Proteste bei den Ausstellungen, Konzerte mussten abgesagt werden, ihre schwulen Fans wollten nicht mehr kommen, die wollten ihr kein Geld mehr schenken. Und sie hat sich damals mit ihrem Manager dazu entschlossen, nichts dazu zu sagen, nicht zu reagieren, weil man dachte, man sitzt das einfach aus, bis dann die finanziellen Schäden so groß waren, dass es unangenehm wurde, weil dann Sachen gecancelt wurden. Und dann erst hat sie sich zu einer tränenreichen Pressekonferenz hinreißen lassen, wo sie dann vor laufenden Kameras tränenüberströmt dasteht und sagt, ich habe das nie gesagt, das hat dieses Magazin erfunden. None of this ever happened. Ich denke so nicht von euch. Sie hat einen Entschuldigungsbrief an ACT UP geschrieben, hat gesagt, das ist alles nicht passiert. Ich habe das nie gesagt. Ich denke so nicht von euch. Und wenn
hat sie das Magazin verklagt?
I don't know.
If she didn't, then she said it.
Ja, ja. Also ich meine, it's obvious she said it. Let's face it, it's obvious she said it. Sie hat das bestritten, was sie bestreiten konnte Und in dem Fall, ne, da waren wahrscheinlich zwei Leute, okay, im Raum, sie und da. Der Mensch, der, den, der, der das Interview geführt hat.
Ja.
Genau, und der Schaden war da. Und das ist sie nie wieder losgeworden.
Ja.
Also es ist,
das ist auch das, was bei mir hängen geblieben ist.
Bei mir auch.
Spurenfeindliche Olsch.
Ja. Ja, ja, ja. Ja. Sie, ja. Ne, die dann eingeknickt ist, als der finanzielle Schaden da war.
Weil so das viele. War dann schon egal.
Wie so viele.
Aber danach kam auch nicht mehr viel, oder?
Nee, sie hat sich dann zurückgezogen von der Öffentlichkeit. Ja. Also, ist, ne, böse, böse Leute sagen dann, ja, die Schwulen haben sie irgendwie ruiniert, was natürlich totaler Schwachsinn ist.
Totaler Schwachsinn.
Ja, fuck you. So. Sie hat sich dann zurückgezogen, hat sich auf Familie, ihre Malerei und ihren Glauben besonnen, hat dann Lungenkrebs bekommen und ist gestorben. 2012 am 17.05. Und ja, auf Wiedersehen.
Hat zwischendurch immer mal wieder Musik gemacht, unter anderem mein Lieblings-Donna Summer-Lied She Works Hard for the Money.
Ja, das ist ja lange, lange her. Lange, lange her. Aber
übrig bleiben die Lieder.
Für mich bleibt, also ich habe den Film gesehen und ich dachte, okay, es ist schön, die Zerrissenheit zu sehen. Es ist schön zu sehen, dass sie eine Frau war, die nicht von Grunde auf jemand war, der prejudiced war, sondern dass sie halt mit sich selbst auch so, dass sie selber auch die Sünderin war ihr ganzes Leben lang und diese andere Seite hatte, die sie verurteilt hat. Dass sie das auch formuliert hat in Interviews, dass sie gesagt hat, in den Augen meines Gottes bin ich abtrünnig und bin ich gefallen.
Ja.
Also dass, ne, sie und wir eigentlich auf der gleichen Seite waren, die mit der anderen Seite von ihr im Krieg standen und dass sie irgendwann dann sich nach dem Drogenentzug und nach dem Suizidversuch auf die andere Seite gerettet hat quasi, um überleben zu können und das dann aber eben übertrieben hat. So, ja. Ich glaube nicht, dass sie von Hause aus wirklich diese Meinungen hatte, aber ich glaube, es hat ihr geholfen, auf dieser Seite zu bleiben und in ihrem Bestreben stark zu bleiben, nicht mehr auf die andere Seite zu gehen. If that makes sense, if you can follow me.
Ja.
Aber so sehe ich das. Das tut für mich der Musik keinen Abbruch, weil sie eine großartige Musikerin war. Sie gehört nicht zu den Leuten, die ich jetzt nicht spielen würde, weil, weil ich so, oh nein, oh mein Gott, she's canceled, that's not the case. Ich liebe ihre Musik nach wie vor, ich feiere sie. Aber ja, ich
eine
glaube, sie
wenigen,
hat diese Dinge
die so
gesagt.
Jukebox-Musical in New York hatten.
Was leider gefloppt ist.
Ja, aber immerhin.
Ja, das lag, glaube ich, eher am Buch als an der Musik, weil die Musik ist großartig.
Ja, die Musik ist großartig. Ja.
Die künstlerische Qualität, die sie als Sängerin hat, lässt sich auch an einer einzigen Sache, an einer einfachen Sache ablesen. Ja,
konnte mit Barbara mithalten.
Nee, sie konnte erstens mit Barbara mithalten und zweitens gibt es auch 40 Jahre, nachdem diese Sachen rausgekommen sind, keine Cover. Niemand hat sich getraut, I Feel Love zu covern. Niemand.
Doch.
Ja, aber.
Also samplen.
Aber wenn man sich mal überlegt, dass jede irgendwie.
Ja, es hat jetzt keine Andrea Berg gewagt, das
mal,
auf Deutsch
wenn sich
zu.
Mal, wenn man sich mal überlegt, dass jede drittklassige Sängerin glaubt, sie müsste jetzt dringend I Will Always Love You oder Celine
von
Vicky Leandro schreien.
Moment.
Aber seriously, also ich meine, es gibt eine Kylie-Version von dem Song. Also es gibt Sampling und Interpolations und.
Aber kein Cover-Cover, weißt du?
Aber kein Cover-Cover.
Also not that I know.
Sie ist auf jeden Fall eine große Künstlerin. Der Film ist interessant.
Ja.
Soll man sich angucken, wenn man Fan ist.
Auf jeden Fall. Na, vor allem, weil du halt auch
Background
so viel, du kriegst so viel Originalmaterial, was ich immer toll finde.
Ja.
Sachen aus der Zeit zu sehen. Ja. Also auch für mich als Hair-and-Make-up-Uschi, als Travestie-Uschi. She never met a lip-liner she didn't like. Du hast in, also ne, auch schon die Aufnahmen von 74, wo sie halt irgendwie die Art, wie sie ihre Lippen konturiert, das ist so wie heute Kim K. und Konsorten irgendwie das propagieren als gerade ein neu erfundener Trend. Und ich meine, ne, damals wurde das schon gemacht. Hi. Das sind alles tolle Sachen. Die Perücken, die sie getragen hat, wie sie ihre Locken gestylt hat und so, das sind alles tolle Sachen. Ich mag den Familienzusammenhalt, den ich da sehe. Ich mag diese. Ich finde es ja immer spannend, Kinder zu sehen von Superstars.
Ja.
Wie die traumatisiert sind auf ihre ganz eigene Art.
Wir freuen uns auf den Film von der Tochter von Diana Ross.
Ja, und ich werde auch in einer der nächsten Folgen über die Pamela
Tracy Doku Ellis Ross muss nun wirklich keinen Film machen.
Über die
Pamela selber
Doku
eine sehr erfolgreiche, sehr gute Schauspielerin.
Der Film wird kommen.
Ich werde über die Pamela Doku reden, weil das auch total spannend ist. Ne? Das hat ja auch einer ihrer Söhne gemacht. Ich finde das ein total spannendes Thema. Ja. Nicht nur das seit Mommy Dearest, sondern generell, weil es, ne, in so einem Schatten groß zu werden und das mehr oder weniger unbeschadet zu bestehen.
Wobei, ich, jetzt, wobei ich jetzt ehrlich gesagt Pamela Anderson nicht mit Donna Summer oder anderen Leuten.
Nein, aber einfach als
sie war die most famous woman in the world for a couple of years. Und das ist
sicher,
ein großer
aber
Schatten.
Sie hat auch, sie
ich rede nicht von Talent, ich rede von
Impact. Wir reden darüber noch, aber der Impact ist
jetzt
da.
Jetzt reden wir erstmal über was ganz anderes. Jetzt reden wir nämlich über
Saved by the Bell.
Über ein weiteres Arschloch, was wir toll finden.
Würdest du Tatjana bitte nicht als Bell bezeichnen? Das finde ich übertrieben.
Leute, Baby jetzt, Bell. Ich warte schon, ich sitze hier und ich kann schon kaum mehr still sitzen.
Ja, entschuldige.
Weil jetzt der Star der Berlinale dieses Jahr.
Der meine Star. Mutter. Nein.
Frank Rogowski.
Frank Elstner.
Wer,
Franz.
Franz Rogowski. Franz Rogowski. Wer kennt Franz Rogowski? Eigentlich ich keiner.
Nicht. Ich so. Schon. Natürlich.
Ja, aber ich bitte dich, den hat man doch irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich nicht.
Also ich schon.
Ja, aber doch nicht so gut wie er jetzt. Der dreht ja ohne Ende seit 10 Jahren. Aber jetzt hat der Film rausgehauen, also da fällt euch nichts mehr zu ein. Das ist also ein kleiner, nicht besonders attraktiver, junger Mann mit Hasenscharte, der eine Sexualität ausströmt, die unfassbar ist. Der ist so heiß. Und man glaubt es nicht. Wenn man den beschreiben sollte, ist das so ein kleiner, dürrer Typ irgendwie, so Muskeln, zäh, große braune Augen und eben dieser Sprachfehler, dieses Lispeln durch diese angeborene Gaumengeschichte. Ja, Hasenscharte sagt man nicht mehr.
Ach so,
man
Gaumenspalte.
Gaumenspalte, genau.
Entschuldigung.
Und ihr glaubt nicht, wie sexy er ist. Ich habe zwei Filme Doch. Mit ihm gesehen. Ja, du kennst ihn, aber viele kennen ihn vielleicht nicht. Ich habe zwei Filme gesehen. Der eine war richtig schlecht. Der war im Wettbewerb Disco Boy.
I love that.
So ein langweiliger Film. Wir sind rausgegangen übrigens eine halbe Stunde vor Schluss, weil er wirklich richtig tödlich langweilig
war. Ich fand den überhaupt nicht langweilig, aber egal.
Fürchterlich. Und da hat er so einen Fremdenlegionär gespielt und ist da durch den Schlamm gerobbt, aber lahm.
A Disco Boy.
Ja, Disco Boy.
Das Film. Hat ja überhaupt keine Connection kein zu dem
nee,
Schlamm.
Nee, frag nicht. Es ging um, eigentlich war das die Verfilmung.
Schluss von einer Disco, aber das hat Tatjana nicht gesehen.
Nee, da war ich schon raus, genau. Das ist die Verfilmung von dem Vicky Leandros Song Verlorenes Paradies. Also, das ist alles. Lest das, lest den Text zu Verlorenes Paradies und ihr wisst, warum dieser Film
Disco
geht.
Boy ist ein wunderbarer Film, aber egal.
Warum brennt unser Wald? Warum ist...
Würdest du bitte einfach weitersprechen?
Moment, so schlecht. Zeugin einer seltenen Tatjana Berlin Live-Interpretation.
Sag mir, warum unsere Welt so kaputt ist.
Hier ist übrigens
Marlene wäre neidisch.
Hier ist übrigens die Begründung, warum Tatjana Playback macht, aber egal.
Marlene hätte auch Playback machen sollen.
Auch Dieter Thomas Heck war sauer, dass sie auf diesen Zug von ein bisschen Frieden aufgesprungen ist damals. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich rede nicht über Disco Boy, sondern über Passages. Passages ist also ein französischer Spielfilm, den er auch in diesem Jahr in 23 Passage. Gedreht hat. Und er spielt im Prinzip einen widerlichen kleinen Narzissten. Also jemanden, der so in sich verliebt ist und so... dabei so eine komplett fehlende Selbstwahrnehmung hat, weil er sich nur auf sich und seine Bedürfnisse fokussiert. In einer schwulen Beziehung, er ist mit seinem Mann seit 15 Jahren verheiratet. Der Mann wird von Ben Whishaw gespielt, hätte ich jetzt gesagt.
Musst du ja nicht mehr.
Nee, danke. Willst du den Rest auch erzählen, Paul? Oder?
Vielleicht später.
Okay. Ben Whishaw kennt man vielleicht ganz früh aus dem Parfum, der war auch super heiß, aus dem Spielfilm, nicht aus der Serie. Und dann war der irgendwie ein Chef bei vielen James-Bond-Filmen. Und das letzte Gute, was ich gesehen habe, war A Very British Scandal mit Hugh Grant. Da spielte er den Stricher oder was auch immer, seinen illegitimen schwulen Lover. Aha. Die beiden sind also da, dieses Ehepaar, der Franz Rogowski spielt Thomas. Thomas ist Regisseur und sein Mann Martin ist Grafikdesigner. Und der Martin hat sich schon daran gewöhnt, dass sein Mann Thomas also sehr outgoing ist und immer sehr auffällige Klamotten anhat. Und das spielt ja auch heute. In Paris leben die beiden und haben so ein normales Eheleben, außer dass eben der Thomas macht, was er will. Also der geht auch fremd und der weiß das schon, der Ehemann, der bleibt dann zu Hause und liest ein Buch und so. Die haben sich irgendwie so arrangiert. Und in einer Nacht geht der Thomas nun fremd mit einer Frau. Und das war nun für ihn was ganz Tolles, dass der nun mit einer Frau geschlafen hat und kommt morgens und erzählt das seinem Ehemann. In der Fokussierung nur immer auf sich selber. Wow, das war so toll, ich habe mit einer Frau geschlafen und überhaupt, und es hat geklappt und es war ganz toll und so. Und der Mann nur so, ja gut, also es passiert ja immer, wenn du einen Film beendet hast, dass du irgendwas Ausgeflipptes machst, nun geh mal schlafen und morgen reden wir weiter und so. Der versucht das so runterzubügeln, aber der Thomas verliebt sich also dann auch in die Frau und das ist so ein Punkt, wo der Ehemann nicht mehr konkurrieren kann. Mhm. Ne? Mit den Schwulen konnte er irgendwie das so ausbalancieren, aber gegen eine Frau nicht und er schmeißt ihn im Prinzip raus. Und nun zieht der Kleine sofort zu der Frau, weil er nun begriffen hat, Er muss jetzt sich total auf die Frau fokussieren, damit er weiter sozusagen am Ball bleibt und nicht irgendwie auf der Strecke bleibt. Und die Frau ist natürlich viel zu, wie soll ich sagen, nicht naiv, aber die begreift nicht, was der eigentlich für ein Gefühlssauger ist, genau, für ein Monster ist und verliebt sich auch in ihn und wird schwanger. So, und das behält er nun für sich, der Thomas, und findet aber immer noch so als kleinen Haken in seinem Fleisch ist, dass er nun rausgeschmissen wurde. Das heißt, bei der erstbesten Gelegenheit verführt er seinen Ehemann wieder in irgendeiner weiteren Nacht. Und dann
kann ja
versucht
nicht sein, dass der kein Interesse mehr hat. Der muss ja wieder.
Genau, der kann doch nicht wahr sein, dass der mich rausschmeißt. Das muss ich mir jetzt noch beweisen. Ja. Das muss ich jetzt schaffen, dass der mich liebt und natürlich. Sie sowieso auch und denn beide, so wie sich das gehört. Und er verführt den Tatsache, obwohl der Martin inzwischen auch mit dem anderen angefangen hat, was und so weiter und so fort. Also es ist im Prinzip, es spielt immer nur in Zimmern. Es ist so ein bisschen Kammerspiel, wie ich es ja liebe, so ein bisschen Fassbinder, auch so ein bisschen Seelenzerfleischung. Und es kommt die Nacht, wo er eigentlich mit seiner Freundin im gemeinsamen Ferienhaus zusammen mit seinem Ehemann, alle drei zusammen, und er schläft mit der Frau in einem Zimmer, schleicht sich aber nachts raus und beschläft den Ehemann, und sie wacht auf und hört das. So, daraufhin macht sie natürlich Schluss. Ne? So, also das, wie sie nun hört, wie er nebenan Sex hat und sich dann wieder zurück in ihr Bett schleicht, das ist dann auch für sie zu viel. Und ja, dann ist er also im Prinzip von beiden rausgeschmissen. Und dann trifft sich der Martin mit der Frau, weil er inzwischen gehört hat, sie ist schwanger, und schenkt ihr so ein Babyjäckchen. Und dann sagt sie, ach, hast du noch nicht gehört? Ich habe abgetrieben. Das ist ihre Konsequenz aus dieser Nacht, ne? Dass sie da. Und da ist denn der Martin richtig verletzt, weil inzwischen hat sein kleiner Thomas versucht, irgendwie noch seine letzten Segel zu retten oder seinen wankenden Boden wieder ins Gleichgewicht zu kriegen, indem er gesagt hat, du hör mal, ist doch super, die ist schwanger und wir wollten doch immer schon ein Kind. Wir beide wollten doch immer schon ein Kind. Jetzt habe ich dafür gesorgt, wir kriegen eins und die Frau nehmen wir mit in Kauf, das kriegen wir schon irgendwie hin und so. Aber er hat ihm nicht erzählt, dass die abgetrieben hat. Also es geht alles im Prinzip kaputt. Das ist jetzt die sehr komplexe Erzählung aus 100 Minuten Superschauspielkino. Und das Faszinierende daran ist, dass dieser kleine Wichser das so verkauft, dass du immer nur schreien willst, ja, ich will das auch alles für dich tun. Ja, betrüg mich, ja, schwänger sie, ja, mach dies, mach jenes, ich verzeih dir auch alles. Weil der einen Charme hat, das ist ja nicht zu fassen. Also für mich war der wirklich die Entdeckung da.
Paul guckt schon wieder genervt. Nein, ich gucke gar nicht genervt, sondern ich stimme dir voll zu. Bis auf, ich habe diesen Film gesehen und war ab der Hälfte, weil wir ja jetzt in dieser Folge schon mehrfach über toxische Männlichkeit gesprochen haben, die ganze Zeit, ich dachte irgendwie so, wenn diese Figur hetero wäre, würden alle Kritiker, die diesen Film hochgradig gelobt haben, und irgendwie würden schreiend aus dem Kino rennen.
Naja, er ist ein Arschloch.
Er ist ein komplett, nein, er ist ja, kein doch. Arschloch. Er ist ein komplettes Monster.
Ja,
und irgendwie, also aber irgendwie,
sexy, der darf
irgendwie,
das.
Irgendwie, irgendwie, irgendwie Agathe, die ja von.
Also ist die Frage nicht, was darf Genie, sondern was darf attraktiv.
Also diese, die Frau, die ja, Agathe heißt.
Sag, wie die Schauspielerin heißt. Und sag noch mindestens 5 Filme, wo sie schon mitgespielt
Adele,
hat.
Also nein, ich sage einfach nur, das ist die Hauptdarstellerin aus Blau ist eine warme Farbe, natürlich. Also Adele Exarchopoulos. Der Regisseur ist Ira Sachs, der ja nun einer der beschlagensten schwulen Regisseure der Welt ist. Der hat vorher schon so
fantastisch.
Der hat schon. Wieso? Wir machen doch nur das, was wir immer machen. Das ist alles gut, Schatz. Der hat vorher schon so wunderbare Filme gemacht wie Little Men oder Love is Strange. Also der ist ganz toll. Er hat auch in den Interviews zu diesem Film immer gesagt, dass dieser Film irgendwie auch so ein indirektes Selbstporträt ist und eine Auseinandersetzung mit sich selbst.
Nein, er hat selber in Paris gelebt in so einer Beziehung. Das ist biografisch. Er hat nach dem Film, war er da, hat erzählt stundenlang. Wir mussten sitzen bleiben, wir konnten nicht
raus. Also ich saß während der Berlinale mehrfach da und habe auch online so ein paar Diskussionen geführt, wo Leute genauso reagiert haben wie du, nämlich, oh, der durfte das mit mir alles auch machen. Und meine Reaktion darauf war immer irgendwie so, honey, I'm old, he's a sick puppy, you're a sick puppy, go be unhappy. Und irgendwie so, also dieser Mann hätte bei mir nach der ersten Nacht vielleicht noch einmal zum Ficken über die Schwelle gedurft und danach hätte er gehen müssen.
Apropos Ficken. In diesem Film gibt es eine Sexszene, die ist 8 Minuten.
Moment, bevor du jetzt auf die 8-minütige Sexszene eingehst, die wir auch in Blau ist eine warme Farbe. Wo ist denn der Wein?
Hol mal Getränk.
Der war doch hier.
Nein, ich habe ihn zurück in den Kühlschrank gebracht, Paul, wie man das so macht.
Seitdem bist du denn so professionell? Na, dann bleib hier.
Nein, ja, ich gehe ihn jetzt holen.
Also das ist doch.
Dann kann Tatjana auch noch ein bisschen weiterreden, ohne dass ich immer wieder spreche.
Ja, ist doch auch das schön. Das ist auch schön, ja. Paul hat mit allem recht, was er sagt. Aber ja, dieses kleine Monster ist halt ein kleiner Fickschlitten ohne Ende. Und die haben eine Sexszene und da wurde der Regisseur, der ganz bekannt natürlich ist und dessen Filme man alle kennt, der wurde dann gefragt, wie war denn diese Sexszene? Warum haben sie die denn so lang da drin zwischen den beiden Männern? Und da sagt er, damit ihr geil werdet.
Ach.
Und das ist ohne Schnitt. Thank you. Ohne Schnitt. Der hat einfach draufgehalten und hat gesagt, wie ihr selber gesehen habt, die spielen so gut, dass sie Sex haben, obwohl sie keinen Sex in der Szene in echt hatten, aber man glaubt es nicht. Es ist unfassbar, der wird da in allen Positionen durchgevögelt von dem Ben Whishaw. Und du sitzt da und kriegst einen Ständer. Es ist einfach so, es ist unfassbar, also richtig sexy. Und das ist ja selten.
Wir sind ja nun auch leicht zu animieren.
Nee, ich nicht. Also in Filmen eine Sexszene zu sehen, die ein richtig hot macht, ist nicht so oft bei mir.
Harugowski war ja im letzten Jahr schon in einer schwulen Rolle zu sehen,
nämlich in Große Freiheit. Ja, aber das war ja nun nichts, wo man Ständer kriegt. Da war er immer nur im Knast und hat gelitten. Also insofern. Aber dieser Film ist.
Sagen wir mal ganz freundlich, diesen Mann, den Harugowski da spielt, den hätte ich auch zweimal aber so ordentlich durchgemöbelt und dann hätte ich ihn aber rausgeschmissen.
Ja, da bist du schlauer als ich. Ich hätte höchstwahrscheinlich erstmal gelitten und alles mit mir mitgemacht. Das ist eben, ich hätte gefiebt. Aber er hat gefiebt. Er war der Fieber. Nein, er ist der Passive. Und was auch nochmal erzählt werden muss, sind die Klamotten, die der trägt. Makulatur. Ich habe ja einen Orgasmus nach dem anderen gekriegt, nur durch die Klamotten. Der läuft also rum wie der schlimmste Hipster in Neukölln, hoch 10.
Ein furchtbarer Bowie-Verschnitt, aber ein so Traum. Ganz schlimm.
Ich will alle Klamotten haben, die der in diesem Film anhatte. Alles.
Weißt du, wie das aussehen würde, wenn ich diese Klamotten anziehen würde?
Ich rede ja auch von mir. Bei mir würden die super aussehen. Alles vom Feinsten. Also der hat Klamotten an. Also ein Pulli, nur grobe Strickmaschen.
Ah,
bauchfrei.
Hab ich gerade
eine echte Schlangenleder-Jeansjacke.
Also, die ist wahrscheinlich nicht echt, nicht aber echt, sie sieht aber gut
sah
aus.
Echt aus.
Vintage.
Und probably. Immer nur so zu eng und zu bunt und so. Also so wie Tatjana eigentlich auch immer angezogen ist. Richtig, richtig, richtig toll. Und das ist der Film.
Zu eng und zu bunt kann man das auch nennen.
Der mich richtig mitgenommen friendly. Hat. Wo ich sehr froh war, dass ich da drin war. Und Franz Rogowski, für mich immer Frank ab jetzt.
Immer.
Ist für mich jetzt ein Typ, den ich hier stalken werde, der wohnt ja wohl hoffentlich in Berlin und den will ich halt wohl kennenlernen und der ist echt süß.
Und wenn er da nicht fiebt, bist du sauer. Yeah.
So, Leute, ihr glaubt hoffentlich noch nicht, dass ich zu Ende bin.
Nein, natürlich nicht. Because
nächster Film.
It would be nice.
Nächster Film, komm. Oh, einen haben wir noch kurz raus.
Einen haben wir noch.
Du, Berlinale ist nur einmal im Jahr. Ich war bei so vielen schönen Veranstaltungen und einen habe ich noch. Oh. Und zwar den Teddy-Gewinnern. All the Colors
Erklärt
of the World.
Erklärt doch erstmal ganz kurz, was ein Teddy ist. Für die Leute,
so,
die
der Teddy ist der wichtigste queere Filmpreis der Welt. Der Teddy ist vor mehr als 30 Jahren von Wieland Speck erfunden worden, dem damaligen Panorama-Assistenten, der dann später der Panorama-Leiter wurde. Manfred Salzgeber und Wieland Speck haben zusammen den Teddy erfunden. Der erste Teddy-Gewinner war Pedro Almodovar, ich glaube für Love of Desire.
Vielleicht wollen wir an dieser Stelle ganz kurz nochmal einen Shoutout machen für unsere Almodovar-Folge. die eine unserer am wenigsten gehörten Folgen ist, was sie nicht verdient. Genau, denn es ist eine großartige Folge, ein großartiger Regisseur, ein großartiger Filmemacher. Und wir packen diese Folge natürlich in die Shownotes, damit ihr die jetzt nochmal klicken könnt, ja, weil die toll ist. Ja.
Genau, den Teddy haben alle wichtigen queeren Männer und ein paar Frauen der Neuzeit gewonnen, unter anderem Herr Almodovar, Gus Van Sant und Ira Sachs zum Beispiel.
Ja.
Und auch der Teddy-Gewinner aus diesem Jahr ist ein interessanter Film, über den Tatjana jetzt weiterspricht.
Hast du ihn auch gesehen, Paul?
Nein.
Oh, die Chance.
Glaubst du nicht im Ernst, dass du freisprechen darfst? Die wird doch trotzdem IMDb ja, und Google
sie
im Anschlag
haben. Sie sitzt doch vor ihrem Mikro und
sagt da. Ich habe vielleicht Glück, weil der Film ist aus Nigeria und vielleicht kennt er diesmal nicht die zweite, dritte Haushälterin Hauptrolle und den Regisseur und so weiter und so fort. Also ich kenne sie alle nicht.
Fang einfach an zu sprechen,
wir werden es ja sehen. Deswegen sage ich auch keinen Namen. Der Film heißt All the Colors of the World Between Black and White und ist ein Film aus Nigeria. Nigeria, wisst ihr vielleicht oder auch nicht, ist ja Nollywood, also das heißt Nigeria, Hauptstadt Lagos, hat die größte afrikanische Filmindustrie, in der sehr viele Filme pro Woche rausgeballert werden für den afrikanischen Kontinent, hauptsächlich Serien, aber alle sind mit ganz wenig Budget und fast immer den gleichen Schauspielern, die dann Superstars in Afrika sind und die Talente nach unseren Sehgewohnheiten sind zumindest fragwürdig. Also das ist ein anderer Humor, andere Sehgewohnheiten. Afrikanische Serien sind schwierig zu gucken, weil wir die mit niedriger Qualität gleichsetzen sozusagen. Weißt du, wir denken, oh Gott, hätten sie ja mal proben können oder die Kulisse war doch schon in 4 anderen Filmen zu sehen. Aber das sind eben Sachen, die Afrikaner in dem Sinne überhaupt nicht stören, weil diese Unterhaltung durch diese bekannten Gesichter eine willkommene Ablenkung ist. Und daher sind sie super erfolgreich. Dieser Film jetzt ist deutlich von einem Regisseur gemacht worden, der in Europa den europäischen Blick mitgeklaut hat sozusagen oder mit übernommen hat. Der ist sehr nach internationalen Standards gedreht, ist eine Qualität, wo wir sagen, der könnte auch in Europa gedreht worden sein. Und die Geschichte ist unerhört. Also es ist einer der sehr wenigen, wenn nicht der erste afrikanische Spielfilm, der eine männliche homosexuelle Liebesgeschichte zeigt aus Afrika. Also eine afrikanische Produktion.
Es ist nicht der erste, an dieser Stelle sei nochmal der wunderbare afrikanische Film The Wound, also die Wunde empfohlen.
Siehst du?
Ich bin vor nicht 3 sicher, Jahren rausgekommen
der
ist.
Nicht, ich habe auch The Wound gesehen, aber ich weiß nicht, ob der nicht mit internationalen Geldern und so weiter gedreht worden ist. Dieser hier ist ja jetzt ein rein afrikanisches Ding, insofern weiß ich nicht genau. Die Geschichte ist schnell erzählt, im Prinzip geht es um einen Kurierfahrer, der durch Zufall einen Fotografen kennenlernt. Und in einer Umgebung, wo Homosexualität im Prinzip lebensgefährlich ist, seine Sexualität verdrängt hat und der Fotograf ist offener. Also der Fotograf zeigt ihm deutlicher, dass er Interesse hat. Und der Kurierfahrer hat Angst und kann sich trotzdem nicht entziehen und kommt mit schweren Schuldgefühlen immer wieder auf diesen Fotografen wieder zurück und der Fotograf fädelt ein, dass sie mehr Zeit miteinander verbringen. Der sagt, du bist Kurierfahrer, du hast ein Motorrad, dann fahr mich doch mal durch die Stadt zu den und den Locations, ich muss Fotos machen. Und durch die Kamera, der kann auch nur durch die Kamera natürlich sozusagen, indem er Close-Ups macht von dem Körper des Kurierfahrers, dadurch kann er sein Begehren ausdrücken, aber nie durch direktes Anfassen. Sobald er dem zu nahe kommt, haut der Kurierfahrer ab. Und so wie soll ich sagen, es ist wie so ein Tanz und ich weiß nicht, ob das jeder sehen wird, dieser Film ist, der hat so viele afrikanische Sachen, die gar nicht sozusagen groß erklärt werden, also meinetwegen in einer Szene wird ihm was geklaut.
Aber du hast ja den Einblick.
Ja, deswegen habe ich das gesehen, das war ja das Gute daran, also da wird einer beklaut und der Taschendieb wird sofort gelyncht, weil das passiert in Afrika und die Polizei schreitet nicht ein, weil Eigentum eben so einen hohen Stellenwert hat, mehr als das Leben.
Also ich glaube, Lönnchen sagen wir nicht mehr, ne? Oder?
Naja, Lönnchen heißt, dass der einen Reifen um den Körper gekriegt hat und angezündet wird. Aber das zeigt man so deutlich. Nicht nur im Hintergrund sieht man plötzlich irgendwie so eine lebende Fackel im Autoreifen. Und dann erklärt sich für den Afrikaner sofort, ja, den haben sie gelöscht. Oder fünf Minuten später streiten sie sich.
Wir sagen auch der Afrikaner nicht mehr.
Ja.
Well.
Wie soll ich von einem Blick eines Afrikaners erzählen, ohne der Afrikaner zu sagen? Sag mir doch mal die Formulierung.
Nigerianer sind 60 Millionen Leute, ich glaube, da gibt es jede Menge Blicke.
Nein, ich habe in Tansania gelebt und die Erfahrungen, die ich in Tansania gemacht habe, sind ähnlich kulturell wie die, die ich in dem Film aus Nigeria gesehen habe. Wie erklärst du das?
Naja, durch deinen immer noch beschränkt europäischen Blick, der bestimmte Feinheiten wahrscheinlich nicht wahrnimmt, anders als wärst du in dieser Region groß geworden.
Das sowieso, dass ich einen außerafrikanischen Blick habe, ist klar. Aber dass ich auch nicht alle Afrikaner über einen Kamm schere, ist auch klar. Aber dass bestimmte Sachen in Afrika, in den verschiedenen Ländern gleich ablaufen, dachte ich, könnte man daraus schließen.
Naja.
Aus dem Wege, wie ich es erzähle.
Okay.
Auf jeden Fall wird dann der Kurierfahrer, irgendwie streiten sie sich und der Fotograf schreit, um ihn loszuwerden, und ich bin nicht so, ich bin nicht schwul und so weiter. Und nur das Wort schwul bedeutet, dass der Kurierfahrer kaum den Weg zum Motorrad schafft und sofort zusammengeschlagen wird auf der Straße von einem Mob, der sich sofort wie Lauffeuer. Mhm. Und das sind so diese Sachen, die überall in Afrika passieren, in allen Ländern. Und
außer Südafrika?
Nein, natürlich auch in Südafrika. Was denkst du denn? Die Gewalt gegen Schwule ist überall.
Also vielleicht nicht Kapstadt.
Krass.
Aber
ich weiß nicht, ob es da eine Motzstraße in Kapstadt gibt. Da vielleicht nicht, aber nee, ansonsten.
Kapstadt ist ja so schwanger von Modeleuten,
ja,
einfach.
Aber trotzdem, die Homophobie ist einfach kulturell so tief drin. Und natürlich von uns dahin gebracht. Das muss man auch davor sagen. Sure. Das ist alles Kolonialismus voll.
Ich glaube aber, Kapstadt ist halt, ne, weil Modeindustrie. Also viele meiner Kollegen, weiß ich, oder KollegInnen fliegen ja jedes Jahr nach Kapstadt, um da Saison zu bleiben und eben Mode zu fotografieren.
Ja.
Und da sind ganz viele Make-up-Artists, Hairartists, Stylisten, die auf
ich
jeden
schätze,
Fall.
Es gibt eine Blase.
Ja, genau. Ja, aber auch White Privilege, definitiv.
Es gibt aber auch eine gesellschaftlich akzeptierte Homophobie. So. Und wie die nun, wie soll ich sagen, wie die nun zu einem möglichen Happy End kommen. Das zeigt dieser Film in endlos langen Bildern, in einer Annäherung, die so vorsichtig ist, wo du die ganze Zeit denkst, mein Gott, mach doch den Grinder an, weißt du, wo ist das Problem? Ja, also mit unseren Erfahrungen gar nicht übereinzubringen. Und daher ist es ein ganz toller Film und hat auch zu Recht, finde ich, gegen Passages und alle waren ja für den Teddy nominiert. Femme hat
Tar
gewonnen.
Nominiert?
Für den Teddy nicht, ne?
Bitte?
Tar war nicht für den Teddy.
Nee.
Und daher hat
er. Konnte also, er auch nicht, weil er er war eine Vorführung innerhalb des Festivals, aber er war nicht eine Präsentation innerhalb des Festivals.
Ach so, außer Konkurrenz.
Ja. Okay.
Insofern ist dieser Film auch, wenn er in die Kinos kommen sollte, was vielleicht in diesen Mann-Gay und so weiter möglich ist, aber ich glaube nicht, dass er ins normale Kino kommt, hingehen.
Das kommt drauf an, es ist ja irgendwie, falls wir verlinken den auch in Shownotes, weil ich das so wichtig finde, Björn Koll, der ehemalige Chef von Salzgeber und jetzige Chef der Queeren Stiftung, hat einen vor ein paar Tagen einen sehr spannenden Brief geschrieben, einen öffentlichen Brief, in dem er über die Filmförderung in Deutschland und queere Themen sich sehr ausführlich äußert und der hochspannend ist, weil er ganz deutlich sagt, dass in keinem anderen europäischen Land, nicht mal in Polen zum Beispiel, wo ja die katholische Kirche sehr mächtig ist, so wenig queeres Kino gefördert wird wie in Deutschland und wo er sehr genau erklärt, warum das so ist und auch was Claudia Roth damit zu tun hat. Das kann man mal lesen, danach ist man sehr viel schlauer und begreift vielleicht auch, warum Titel wie Große Freiheit aus Österreich kommen müssen und nicht in Deutschland produziert werden.
Das ist schon eine Schande an sich alles. Gut, lese ich. Ja, das war's. Ich könnte noch 5 andere Filme vorstellen, aber ich lasse es.
Hast du so viel geschaut?
Nein, ich habe noch andere gesehen, die nicht in die Thematik passen. Ja.
Wir können ja an dieser Stelle vielleicht zusammenfassen, wer sich mal wirklich 2 Wochen interessantes, aufregendes Kino geben kann, kann 2024 im Februar nach Berlin kommen und in der Berlinale viel tolle Filme gucken.
Aber auch nur, wenn man Zeit hat, immer 3 Tage vorher um Punkt 10 online auf das die richtige zu Ding zu drücken, ja. Weil Tickets gibt es nur noch online und um 10 Sekunden nach 10 ist es ausverkauft.
Genau, also darüber, man muss echt darüber können haben. Wir auch nochmal reden. Ja. Also viele Leute fanden die Ticketpolitik dieses Jahr bei der Berlinale, die wirklich nur, also die Ticketpups fürs Publikum waren wirklich nur online zu haben. Viele Leute fanden das altersdiskriminierend, weil sich morgens um 6 an den Kassen am Potsdamer Platz anzustellen, inzwischen auch eine gute Tradition für viele Leute war. Ja. Und weil wirklich diese Karten nur mit einer sehr guten Internetverbindung, weil du musst einfach in den ersten 30 bis 60 Sekunden wirklich dabei sein, sonst bist du raus. Ja,
deswegen haben wir auch zum Beispiel Drifters, habe ich nicht gesehen, der wird sicherlich in die Kinos kommen. Ne? Das ist noch so schwules Ficken auf Drogen in Berlin, also das kennen wir ja alle, aber es ist trotzdem ein guter Film, muss es scheinen. Habe ich nicht geschafft.
Gab es sehr unterschiedliche Meinungen zu, ist aber sehr interessant.
Wer vielleicht einen anderen Zugang zu erschwinglichem, gutem Kino haben möchte, meine Freundin Sarah zum Beispiel ist eine große Freundin davon, die hat sich so ein York-Abo geholt. Es gibt ja die York-Kinos, unabhängige Kinos
Berlin.
Hier in Berlin. Wenn man hier in Berlin wohnt und das Jahr übergreifend haben möchte, so ein ähnliches Erlebnis, kann sich eben so ein Abo bei den York-Kinos holen. Da zahlst du, weiß ich nicht, was die zahlt, also sie hat alle ihre Netflix und so, hat sie alles gekündigt und hat sich dafür so ein York-Abo geholt, um die York-Kinos zu unterstützen. Und die geht halt jetzt, jeder Film kostet sie, glaube ich, 1 Euro.
Ach super.
Also sie zahlt, was weiß ich, was 10, 12, 15 Euro im Monat an die York-Kinos fest und dann kostet jeder Film nur noch 1 Euro. Und dann kann sie halt immer ins Kino gehen. Und die guckt halt, also ne, die Sache ist halt auch so ein Mensch, die ist halt so ambitioniert, I would never do that.
Ich finde aber auch Kino ist, halt, ist eben toller als
ich finde das
Bildschirm.
Geil, weil die guckt halt, ne, anstatt sich zu Hause hinzuhocken und sich irgendein blödes Netflix anzumachen, so wie ich, das dann im Hintergrund läuft, wenn ich am Handy hänge, geht die halt in die Kinos und guckt sich das Zeug an und unterstützt damit was Wichtiges, anstatt irgendwie ein riesengroßes Konglomerat zu unterstützen, was unser Geld wirklich nicht braucht.
Wie heißt sie?
Sarah Hartkins.
Sarah, du machst es richtig.
Ja.
Wer das nachverfolgen will. Die York-Gruppe hat auch einen kleinen, eigenen, sehr feinen Streaming-Service, der auf diesen Seiten auch zu finden ist. Also und wer einen wunderbaren internationalen, und wie gesagt, wir kriegen kein Geld dafür, dass wir das hier sagen. Wir haben keine Deals mit diesen Leuten. Schafft sich bitte ein Mubi-Abo an. Ja. Das kostet auch ungefähr 12 Euro im Monat, vielleicht auch nur 10. Und ist eine Fundgrube an wunderbarem, queeren Kino aus den letzten
insgesamt
50 Jahren. Und wenn ich 50 Jahre sage, meine ich das wirklich.
Ja, Arthouse, alles. Also ich meine, du kannst bei Mubi, Mubi findest wirklich du wirklich alles, was man eben bei den großen Streamern nicht findet. Ne? Da kannst du wirklich Kultur gucken für kleines Geld. Das ist toll.
Yes.
So, wir werden dafür nicht bezahlt, hat Paul schon gesagt. So, und jetzt sind wir mit über 1,45 sind wir jetzt hier raus. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, wenn ihr das unterstützenswert findet, was wir hier machen, dann könnt ihr uns vor allem euren FreundInnen empfehlen. Ihr könnt uns auf Social Media teilen, da freuen wir uns sehr. Ihr könnt uns 5-Sterne-Bewertungen hinterlassen bei Apple Podcast und bei Spotify. Ihr könnt uns bei Spotify folgen, das bringt uns auf jeden Fall nach oben. Und wenn ihr Anregungen habt, Kritiken oder uns Nacktbilder schicken wollt.
Oder Vorschläge dann, für Themen.
Auch das, dann macht ihr das bitte an tooutoftheyoungpodcast@gmail.com. Das Wort to ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Und ihr könnt es auf Instagram folgen, tooutoftheyoungpodcast, auch da. Oder bei Facebook gibt es auch eine Gruppe, die Paul und Tatjana irgendwie betreuen. Ich weiß nicht, wer von euch dafür verantwortlich ist.
Ich mache immer neue Fotos.
It's weird. Ja. Aber schön. Ich bin ja nicht mehr bei Facebook. So, und in diesem Sinne, danke euch, dass ihr uns so lange zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Wir hatten auf jeden Fall Spaß.
Meldet euch, wenn ihr die Filme gesehen habt und schreibt euer Echo.
Ja, und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Auf Wiedergehört.
Tschüss.
Tschüssi.